Hallo und herzlich willkommen bei den Bretterwissern. Die Bretterwisser, das sind der Arne.
Ja, das bin ich, hallo.
Der René.
TKG-Gehe, Grüße aus Langenfeld, hallo.
Was?
Und die Sonja, hallöchen.
Aber siehst du, aber im Gegensatz zu TKKG ist Sonja bei uns hier der Chef.
Ja.
Ach.
Ja, die Hosen an.
Nicht die Schürze.
Genau.
Sonja ist unser Tarzan. Oder Tim. Das hatten wir ja geklärt, woher das kam.
Ja.
Aber Sonja, ist denn ist TKKG Tarzan oder Tim für dich?
Das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr.
Also, wer ist
jetzt Tarzan gesagt? Kommt mir bekannt.
So fing das an.
Ja, so fing das an, bis Folge 38. Denn können wir gleich nochmal Werbung machen, ne?
Ja.
René und ich und noch so zwei andere komische, lustige Gestalten. Der Kleine und der von unten aus dem Saarland, um im TKKG-Sprech zu bleiben. wir haben eine neue Folge Mega Verpeilt aufgenommen und da ging es halt auch um TKKG. Und ich habe hier im Vorfeld noch ein paar alte Soundschnipsel gespielt mit fraglichen Aussagen aus diesem Hörspiel. Ich glaube, Sonja war jetzt gerade ein bisschen geschockt über so ein paar Dinge.
Ja, das war eben nicht so bewusst.
Überraschend. Warum und was das auch mit Disclaimern jetzt zu tun hat, das haben wir bei Mega Verpeilt ein bisschen andiskutiert. Ausdiskutiert bestimmt nicht, aber jeder hat irgendwie so eine TKKG-Geschichte, ne? Ich meine, René ist ja eher so drei Fragezeichen-Fan, aber TKKG hat er auch gehört.
Ja, wir hatten ja früher nichts.
Ja, genau. Nächstes Mal rede ich über Benjamin Blümchen. Wartet mal ab.
Was
dann
mit
konnte
Bibi Blocksberg?
Ich mit Bibi Blocksberg.
Ja, es gab ja auch eine Crossover-Folge, ne? Mit Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. Ich glaube, Folge 30 oder sowas. Das ist ja das gleiche Universum.
Und es gibt die Weihnachtsfolge. Da treffen die beiden auch aufeinander.
Oh, die kenne ich gar nicht. Aber diese
eine Doppelfolge.
Das war ein.
Singen die auch ganz viel.
Die singen? Oh Gott.
Weihnachtslieder. Ist ja eine Weihnachtsfolge.
Ich weiß nicht, ob ich. Gibt es sie bei Spotify?
Bestimmt.
So ein Retro-Archiv. Nein, wir hatten viel Spaß mit der Aufnahme wieder. René hatte noch, glaube ich, irgendwie Wrestling und.
Genau, ich tauche im Titel nicht auf.
Doch, Clowns.
Okay.
Ich wollte eigentlich, ich bin mit dem Titel noch nicht fertig. Also die Sendung ist, ja, wenn diese Folge kommt, ist die andere Folge auch egal. Ich überlege noch über den Titel.
Vielleicht kriegst du den Vollstrecker noch mit rein.
Vollstrecker, Niklau. Horst Bracker. Der hat es dir angetan, oder?
Ja.
Hat der einen Brettspielbezug? Kriegen wir den hier in die Sendung?
Lebt er überhaupt noch?
Das wäre die große Frage. Schalten Sie das nächste Mal wieder ein, wenn wir Horst Brack, den Vollstrecker, als Brettspiel-Influencer einführen.
Es war der Bestrafer, fällt mir gerade auf.
Der räumt den mal ordentlich auf hier.
Ja.
Gott, oh Gott, oh Gott. Ah, so, schön, dass wir alle da sind, ne?
Mhm.
René hat uns ja letzte Woche sitzen lassen, vor zwei Wochen sitzen lassen.
Ja, wir haben ihn ja rausgeworfen.
Genau.
Ja, hatte keine Lust.
Durfte ihr nicht mitmachen.
Du wolltest nicht mitmachen, wir haben es dir angeboten.
Durfte nicht.
Wir haben es dir angeboten, du wolltest nicht. Ist auch.
Er wollte ja selber nicht gespoilert werden.
Ja, genau. Die letzte Folge war ja die Zug um Zug Spoiler-Folge. Letzte Woche war irgendwie, ich hatte Kotzerei gekriegt, relativ unschön. Deswegen haben wir nochmal ausgesetzt. Aber diese Woche sind wir wieder am Start. Und wollen über. Siehst du, jetzt bin ich hier der Tarzan. Nee, Sonja ist der Tarzan. Also, Sonja.
Nein, mach alles gut. Ich lehne mich zurück, ich lasse dich machen, wie immer. Alles wunderbar.
Also doch nur die Pfote, die Gabi. Oh Gott. Ah, genau. Also wir wollen über ein paar Spiele-Eindrücke mal wieder reden. Aber vorher gibt es natürlich eine Frage der Woche, ne? Wir haben jetzt schon einige eingesammelt und wir machen heute erstmal nur eine. Aber wir haben gerade beschlossen, nach Ostern wird es nochmal eine Fragen-Sondersendung geben. Da wollen wir denn mal aufräumen bei uns im Fragenarchiv und da könnt ihr natürlich auch gerne noch was dazu beisteuern, denn je mehr ihr beisteuert, desto länger wird die Sendung. Also ihr habt es in der Hand, wie viel Bretterwisser ihr bekommt. Schickt uns dort einfach nochmal eine WhatsApp-Sprachnachricht an die 0170 5444 843, dann landet ihr auch bei uns hier im Topf für den großen Contest. Und wir kriegen halt eine coole Sendung von euren Fragen. Vielleicht auch mal was Beklopptes. Mal so eine richtig bekloppte Frage. Ob ihr das hinkriegt? Da.
Also, oh oh.
Vielleicht mache ich da auch gerade die Büchse der Pandora auf. Ich weiß es nicht.
Ich fürchte auch.
Es gibt einige kreative Leute, glaube ich, da draußen.
Sonja freut sich schon auf eure Fragen. Ich wollte jetzt einen Fußball.
Ganz besonders auf die mit Brettspielbezug.
Ich wollte gerade den Fußball-Gag noch machen, aber ich hab noch abgebrochen. Aber heute haben wir auch eine. Ich nehme einfach mal den. Kann ich hier gar nicht runterscrollen, weil mein Soundboard mit TKKG-Schnipseln noch voll ist. Die ich aus gutem Grunde nicht spiele. Ich schicke einfach mal den Florian ins Rennen heute.
Hallo liebe Bretterwisser, meine zweite Frage der Woche für dieses Jahr lautet, welches Spiel beherrscht ihr richtig gut und warum seid ihr darin richtig gut? Viele Grüße, Florian aus Hamburg.
Die lag schon ein bisschen, aber jetzt ist er endlich mal vom Tisch. Also, welche Spiele beherrscht ihr richtig gut? Gibt's da was?
Oh, beherrschen ist jetzt natürlich auch.
Oder was kannst du halt gut, wo du alle immer abziehst? Ich weiß, was du nicht gut beherrschst, das kann ich dir sagen.
Die Liste ist länger.
Was du nicht gut beherrschst?
Ja.
Bei mir ähnlich.
Musikspiele, René, kannst du gar nicht.
Nee, kann ich gar nicht.
Wehrt er sich auch gar nicht mehr.
Bei Solospielen bin ich ganz gut.
Was?
Da verliere ich selten. Nein, ich bin tatsächlich in keinem Spiel richtig gut. Deswegen liebe ich auch kooperative Spiele. Da können mich die anderen immer rausziehen mit. Und du, Arne, wo bist du gut?
Quiz- und Geografiespiele. Bin bei Big Cities zum Beispiel fast sehr gut gewesen. Bis der,
der vierte von vier,
bis der verkackte Jürgen um die Ecke kam. ja, Geografie und solche Spiele hier, wie heißen die? Terra und wo liegt Minden? Nee, finden Sie Minden und die spielt halt keiner mit mir. Also vielleicht bin ich da auch gar nicht gut drin, weil niemand sie mit mir spielt, könnten wir ja auch so sagen. Und deswegen habe ich bei Big Cities halt so verloren, so kläglich verloren.
Das ist natürlich möglich.
Gegen Jürgen und den Autor. Nee, den Autoren hatte ich glaube ich sogar, ich glaube ich war besser wie der Peer. Aber halt so, ja, wie gesagt, Quiz- und Geografiespiele. Ich hab mal so Geografie studiert und hatte als Kind auch früher immer so Landkarten in meinem Zimmer hängen. Also nicht irgendwie, nachdem die Legion of Doom abgehängt wurde, ne? Kamen denn da tatsächlich diese komischen Landkarten, diese plastischen, also kennt ihr die, diese Deutschlandkarte, die so ein bisschen diesen Effekt hat, dass sie denn so 3D-mäßig nach hinten weggeht, so ein bisschen schön gezeichnet, die hing zum Beispiel bei mir und die gab es auch als Europakarte, weiß ich gar nicht, sowas, ich hatte glaube ich sogar mal eine Wirtschaftskarte von Frankreich an der Wand, warum auch immer, war stellenweise ein bisschen komisch, also ja. Deswegen geht so Länderspiele, haha. Solche Spiele eigentlich bei mir ganz gut. Aber deswegen möchten die Leute, die ja nicht so gern spielen, hier aus meiner Spielegruppe.
Ein ähnliches Problem gibt es bei mir mit Wortspielen. Ich mag die. Ich würde jetzt aber gar nicht behaupten, dass ich so gut da drin bin, weil irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht habe ich auch abgebaut, weil ich so lange keine Mitspieler hatte. Aber die letzten Wortspielerfahrungen, die ich gemacht habe, da habe ich halt eher das Problem, dass ich versuche, so gute grandiose Wörter zu finden, dass ich meist vor Ablauf der Zeit gar nichts aufschreibe.
Wie bei hier, das perfekte Wort, wenn du da so die ganze Zeit so, was mache ich denn jetzt? Und dann hast du so eine Kopfblockade und denkst du so, scheiße, ich hätte einfach so ein 4-Buchstaben-Wort nehmen können, um irgendwelche Punkte mitzunehmen.
Genau, aber zum Beispiel bei Paperback haben wir auch schon öfter darüber gesprochen, diesem Deckbilder mit Buchstaben, den will keiner mit mir spielen, weil da habe ich ja ein bisschen Zeit und da genügt es mir halt auch wirklich coole Wörter zu bilden. Und da würde ich schon überhaupt, bin ich ganz gut drin.
Wenn das Spiel leider noch besser wäre, aber ja, egal.
Ja, ich mag es ja, da sind wir uns ja einfach nicht einig.
Ja.
Ansonsten ganz aktuell spiele ich sehr viel und sehr gerne Nucleum von Board and Dice und auf Deutsch bei Giant Rock erschienen, Simone Luciani Spiel. Da bin ich auch erstaunlich gut drin. Normalerweise brauche ich ja gerade bei Expertenspielen eher so ein paar Partien, um reinzukommen. Aber das liegt mir irgendwie, auch wenn ich mich jedes Mal ein bisschen überfordert fühle und immer denke, ach, hier habe ich eine Kleinigkeit vergessen, da habe ich, also ich könnte wahrscheinlich noch viel besser sein. Trotzdem, da läuft es einfach richtig gut.
Okay.
Ja, und sonst wird mir halt nachgesagt, dass ich sehr viel Würfelglück habe. Das kann ich, habe ich leider nicht immer und kann ich auch nicht so im richtigen Moment abrufen. Aber es gibt Würfelspiele, die, da bin ich schon einfach besser als andere. Aber da kommen wir später, glaube ich, in dieser Folge auch nochmal zu.
Zu Würfelglück?
Mhm. Bei Würfelglück bin ich raus. Das ist, da bin ich verflucht, glaube ich, irgendwie. Also, zumindest wenn ich gegen andere Leute spiele.
Jetzt solltest du mal mit Chris spielen, der kann aus meiner Spielegruppe, der kann nämlich auch ganz schlecht würfeln.
Begegnen sich Not und Elend.
Ja, genau, vielleicht. Das ist dann wie so ein schwarzes Loch, was dann noch, sich noch verstärkt oder sowas.
Ja, wenn alle nur noch schlechter.
Nur noch schlecht, genau. Ja. Das wäre jetzt meine Sache. Unsere Sache. So, Sonja, Würfel? Du hattest gerade was mit Würfeln gesagt. Ich weiß gar nicht.
Genau, ja. Und zwar möchte ich über eins der kleinen Spiele von Amigo sprechen, die jetzt im Frühjahr erschienen sind. Und zwar heißt es Snack Rabbits. Und es ist von Trevor Benjamin und Brett J. Gilbert. Die kennt man ja auch von einigen anderen Spielen. Also gerade der Brett J. Gilbert ist ja sehr umtriebig und arbeitet mal mit dem und mal mit dem zusammen. Und Trevor Benjamin kennt man vielleicht von Spielen wie Undaunted. Das ist ja aber eine völlig andere Kategorie, also sowohl thematisch als auch mechanisch. Es ist nämlich wirklich einfach ein schnelles Würfel, vielleicht ein bisschen Würfel-Zock-Spiel. Wir haben einen großen Kartenstapel. Da sind Gemüsekarten drin. Es gibt verschiedene Gemüsesorten. Es gibt zum Beispiel Tomaten mit Wert 6, dann sind auch 6 Karten drin. Das geht bis hoch zu 12. Und ja, wer am Zug ist, deckt einfach die oberste Karte von dem Stapel auf. Und dann gibt es 5 sogenannte Zäune, also so kleine Zaunplättchen mit den Würfelzahlen 2 bis 6. Und man legt die Karte einfach an den entsprechenden Zaun. Also decke ich eine Tomate auf, da ist eine 3 drauf, lege ich die an den Dreierzaun. Danach habe ich die Wahl, ob ich jetzt versuche, über einen der Zäune zu springen und mir, wenn es geglückt, die Karten zu nehmen. Oder einfach zu sagen, stopp, ich möchte jetzt gerade nicht, lass den nächsten drankommen. Dann darf ich mir einen Würfel aus dem Würfelpool nehmen. Das ist nämlich so, jeder hat einen persönlichen Würfel, der geht doch nicht verloren, den hat man die ganze Partie über. Und man kann zusätzliche Würfel sammeln. Einfach um, wenn man irgendwann doch versuchen will, über so einen Zaun zu springen und vielleicht die Karten darunter einzusammeln, einfach mehr Würfel werfen könnte und dadurch vielleicht die Chance erhöht, dass es auch funktioniert. Bei den Karten ist auch so, manche haben so ein Sonnensymbol. Und wenn ich ein Sonnensymbol aufdecke, decke ich ein weiteres auf, bis ich halt eine Karte ohne Sonnensymbol aufdecke. Und das ist eigentlich das ganze Spiel. Das machen wir so lange, bis wir, ich glaube, in den letzten 10 Karten wird der Bauer eingemischt. Sobald der aufgedeckt wird, ist das Spiel vorbei. Genau, und am Ende gibt es eine Wertung, und zwar sammle ich diese Gemüsekarten der Reihe, also der Sorte nach vor mir. Und ich sagte ja schon, wenn 6 Tomaten drin sind, also Tomatenwert 6 gibt es 6 Mal. Und am Ende gucke ich einfach, wer die Mehrheit hat, bekommt den Wert, also die Anzahl, in dem Fall die 6 Punkte. Und alle anderen, die Karten davon haben, kriegen für jede Karte einen Punkt. Das ist natürlich beim 12er zum Beispiel interessant, da gibt es 12 Punkte, wenn ich da die Mehrheit habe. Alle anderen bekommen für ihre Karten jeweils nur einen Punkt. ja, und so versucht man einfach die meisten Punkte bei Spielende zu haben. Und es ist halt immer so die Überlegung, ja, wie viele Karten liegen da gerade aus? Lohnt es sich gerade drüber zu springen oder vielleicht lieber erstmal einen Würfel mit dazu holen? Und ich weiß nicht, ob es irgendwie an den Würfeln liegt, aber bei diesem Spiel habe ich in den letzten Partien sehr viel Glück gehabt. Und eigentlich immer, wenn ich gewürfelt habe, habe ich auch Karten bekommen. Was dann dazu führt, dass bei den anderen dann eher keine Karten mehr liegen. Und ja, ist halt so ein schnelles Würfel-Zock-Spiel. Aber irgendwie, ja, lässt es auch keinen wirklichen Eindruck. Also es ist halt schnell gespielt, aber da gibt es auch einfach bessere Spiele. Ich werde da nicht so ganz warm mit.
Ich hab's mir gerade, weil ich habe irgendwie das Amigo-Programm diesen Frühjahr gar nicht irgendwie auf dem Schirm und denke mir so, hab's mir gerade auch mal angeguckt, denke mir so, ich will jetzt nicht schon wieder rummeckern. aber wenn du das auch schon sagst, denke ich mir so, ah, vielleicht doch ein Pass für mich. Also ein
Ja, ich war auch so ein bisschen unschossen, aber aufgrund der Autoren habe ich mir gedacht, ah, das gucke ich mir dann doch mal an. Mhm. Aber wie gesagt, es tut keinem weh, es funktioniert wunderbar. Wie gesagt, es ist halt so Würfel, Zock, Absacker. Ja, aber es ist jetzt auch nichts, wo ich sage, das macht das Spiel aus und deswegen würde ich lieber das Spiel als irgendeinen anderen Absacker auf den Tisch bringen.
Mhm. Was würdest du denn als Alternative anbieten?
Ja, die Frage habe ich jetzt befürchtet. Da habe ich jetzt akut, also zum Beispiel, ja, es ist jetzt schwierig, weil es eben diese Kombination Würfel und Karten ist. Aber Kartenspiele würde ich zum Beispiel jetzt gerade im Amigo-Programm vielleicht einfach zurückgehen zum Herbst. Kabanga ist bei uns immer noch ein Spiel, was immer geht als Absacker. Mhm. Und da hat man ja auch, also hier habe ich ja auch, wenn überhaupt, so eine ganz indirekte Interaktion. Passe ich jetzt in der Hoffnung, dass wir mehr Karten hinlegen, gebe ich dadurch vielleicht wem die Möglichkeit, mehr Karten zu holen. Aber ansonsten gibt es ja hier keine Interaktion. Ich decke halt einfach auf und ja, dann würfel ich oder auch nicht und entweder ich treffe den Wurf oder auch nicht. Also ich muss ja vor allem nicht mal ganz, also ich muss ja mindestens die Höhe treffen. Also wenn ich jetzt sage, ich will den Dreierstapel haben, dann kriege ich den, sobald ich eine 3 oder höher würfel. Ja, wir haben ja einen sehr starken Kartenspieljahrgang aktuell, würde ich behaupten. Mhm. Da würde ich, glaube ich, einfach zu so einem Kartenspiel.
Aber ist es ein Karten? Das ist doch eher ein Würfelspiel, oder?
Ja.
Würde ich so, ohne es jetzt gespielt zu haben. Also muss ich mir.
Ja, dann vielleicht einfach ein Quicks. Ein Quicks geht auch immer.
Oder wenn du jetzt ein neues haben willst, ein Six-Toe oder sowas, ne? Ich weiß gar nicht, ob wir darüber schon gesprochen haben.
Ich nicht, ich habe es auch erst einmal gespielt.
Ach so. Ich habe es jetzt nicht vorbereitet, das nächste Mal vielleicht. Also du sagst, eher auf der kalte Schulter zeigen.
Ja.
Auch gut für mich. Weniger Spiele, die man nicht angucken muss. Ja, das ist genau. Willst du nochmal die Rahmendaten sagen? Oder?
Ja, das ist Snack Rabbits von Trevor Benjamin und Brad J. Gilbert bei Amigo. Jetzt im Frühjahr erschienen.
Okay. Dann will ich mal eins auspacken. Ein kleines Spiel, was auf der Messe auch so ein bisschen gehypt war, war ja das Spiel Veil of Eternity. Der Verlag war, glaube ich, der Originalverlag.
Mandu Games, würde ich behaupten.
Genau. Wo kommen die her? Sind das irgendwie
irgendwo in Asien.
Koreaner? Koreaner, sagt mir Boardgame Geek. Und das Spiel ist jetzt halt schon lokalisiert worden von Pegasus Spiele. Und das ist jetzt im Frühjahr, weiß ich gar nicht, im Februar oder März ist das jetzt irgendwie jetzt aufgeschlagen schon. Und Veil of Eternity hat halt auch so ein, der Name könnte halt auch auf so ein KI-Generierungs-Ding sein. Also klingt halt für mich auch so nach nichts, oder? Würdet ihr jetzt sagen so, ey, Veil of Eternity, das gucke ich mir jetzt an, das klingt total super. Oder, René, du hast bestimmt keine Berührungspunkte mit dem Spiel, vermute ich jetzt mal. Würde dich der Name schon mal anziehen?
Jetzt nicht speziell. Ich finde jetzt auch nicht so dramatisch, ja. Aber ich habe mir das zumindest Bilder des Moments angeguckt und kann auch sagen, naja.
Genau. Das Spiel hat so ein bisschen auch, ja, die Grafik ist auch so ein bisschen, boah, ich will jetzt nicht sagen schwierig, weil sie ist halt unauffällig, sagen wir mal so. Sie hat so ein bisschen so einen leichten Manga-Stil. In dem Spiel geht es irgendwie darum, ihr möchtet Monster sammeln, verkaufen, ausspielen, um mit diesen Monstern euch eine, ja, so eine Engine zusammenzubauen. Also so die Monster machen alle irgendwas und ihr möchtet das am besten so machen, dass die Monster, die Synergien der Monster gut miteinander funktionieren, damit da möglichst viele Punkte bei rausspringen. So funktioniert das Spiel. Das Spiel ist super einfach zu erklären. Es gibt irgendwie 5 Elementfarben. Ich nenne sie jetzt einfach mal so, die erklärst du. Wenn du Spieler hast, die schon mal ein Spiel gespielt haben und so ein bisschen mit Symbolik von Spielen bekannt sind, kannst du es super einfach erklären. Dann sagst du einfach hier, es gibt Monster, die haben ein Blitzsymbol. Blitzsymbol verstehen die meisten Brettspieler, die sagen, ey, wenn ich das ausspiele, passiert sofort der Effekt. Das verstehen die meisten. Es gibt welche, die haben so ein Sanduhrensymbol, das passiert immer am Ende einer Runde. Das wird dann getriggert. Und es gibt welche, die haben so ein Unendlichkeitssymbol, da wissen dann viele die meisten, das läuft während des gesamten Spiels. Und dann erklärst du noch kurz die Regeln. Es werden am Anfang Monster ausgelegt, die werden über einen Auswahlmechanismus, kannst du die bekommen. Also du kannst die auf die Hand bekommen. Das ist eine Möglichkeit. Du kannst diese Monster verkaufen. Das ist eine andere Möglichkeit. Also da kriegst du halt Geld. Oder du musst sie halt ausspielen von deiner Hand, also nachdem du sie auf die Hand genommen hast. Das ist eigentlich das gesamte Spiel. Also Monster verkaufen, Monster nehmen, Monster ausspielen und halt die drei Effekte, Kategorien der Effekte, die da drauf sind. Und dann beginnt das Spiel. Das Spiel hat, glaube ich, 70 Monster. Und dann beginnt es halt darum, da möglichst deine Punkte hinzubekommen. Denn ihr spielt maximal 10 Runden oder bis ein Spieler 60 Punkte gesammelt hat. Das ist so der Zeitrahmen. Und jetzt ist halt eine Sache, es gibt halt in diesem Spiel so ein paar Beschränkungen. Beschränkungen sind, du darfst so viele Monster in deiner Auslage haben, wie die Runde, in der ihr euch befindet. Maximal. Also Runde 1 ein Monster, Runde 2 zwei Monster und so weiter. Ihr könnt es euch vorstellen. Und eine ganz wichtige Sache ist, warum auch immer das thematisch so ist, können wir gleich René fragen, ob er es sehr thematisch findet. Es gibt halt Geld. Es gibt Geld, Währungsarten. Oder, nee, es heißt nicht Geld, es sind Runensteine. Bleiben wir mal, wenn denn schon im Thema. Es gibt 1er-Runensteine, 3er-Runensteine, 6er-Runensteine. Ne, diese 3 Nominationen gibt es. Heißt das Nominationen? Also Arten.
Werte,
genau. Und von diesen Werten, von diesen Wertsteinen, darfst du maximal 4 Stück haben. Also du kannst 4 Einser haben oder halt auch 4 Sechser. Und das ist halt so das Spiel, um das man sich halt so, wo man halt versucht, damit klarzukommen. Also du kannst nicht unglaublich viel Runensteine, / Geld, / Währung anhäufen. Damit musst du klarkommen. Du musst halt aber Geld haben. Ich sag jetzt einfach mal Geld, damit es einfacher ist. Du musst halt Geld haben, um die Monster auszuspielen. Die Monster haben halt verschiedene Werte natürlich. Also die kosten halt einfach 4 Geld. Und dann musst du halt es hinkriegen, dass du halt aus diesen Monstern dir so eine Engine hinbastelst, die möglichst auch noch Punkte abwirft. Und das ist halt super, wie gesagt, super einfach zu spielen, aber auch wirklich tricky, das zu machen. Das Spiel, das habe ich jetzt aber erlebt, das Spiel kann, also erstmal ist es so, es tröpfeln am Anfang so die Punkte irgendwie so, hey, ich kriege mal 3 Punkte, oh, jetzt kriege ich 4, in Runde 5 kriegst du dann vielleicht schon mal irgendwie 10 und nach hinten raus explodiert das so. Also du spielst, wie gesagt, maximal 10 Runden, meistens endet es in Runde 8 oder 9, dass jemand 60 Punkte erreicht hat. Also ich habe noch nie 10 Runden wirklich zu Ende gespielt. Ich hatte jetzt auch eine Partie, da hat halt ein Spieler, da waren wir in der vorletzten Runde bei 55 Punkten, da hatte der Spieler so eine krasse Kombi aufgebaut. Da war eigentlich schon ab 2 Drittel des Spiels klar, wir anderen Spieler haben jetzt gerade keine Chance. Weil die Kombi, die er hatte, war so stark, dass er halt in der letzten Runde nochmal irgendwie über 50 Punkte geholt hat. In einer Runde. Also er ist halt über die 60 rüber und dann hat er irgendwie nochmal 50 Punkte geholt. Also in einer Runde. Das war super krass. Und wir konnten das halt nicht. Also das Spiel hat halt bis auf diesen Auswahlmechanismus ganz wenig Interaktion. Es gibt so ein paar Karten, da kannst du ein bisschen was hier machen und ein bisschen was da, aber wir hatten keine Chance, da irgendwie in diese Kombi ihm reinzufahren. So, er hat sich das halt aufgebaut, das hat halt funktioniert. Er hat am Anfang wirklich die Hälfte des Spiels gar keine Punkte gehabt. Er hatte 2 Punkte und dann ging es halt bei ihm los. Und das ist dann natürlich für ihn halt sehr befriedigend gewesen, aber für die anderen halt aber auch dann sehr frustrierend. So, das ist dann halt so dieser Spagat, den dieses Spiel hinkriegt. Also ich hatte auch mit Matthias kurz geredet, jetzt vor mega verpeilter Aufnahme, er meinte auch, das Spiel kann halt sehr ich will jetzt nicht sagen swingy, um die Anglizismen hier ein bisschen einzugrenzen, die Breite der Kombos, die man sich baut, kann halt wirklich sehr, manchmal klappt es halt, dass du eine sehr gute Kombi hinkriegst, manchmal kämpfst du die gesamte Partie, dass du halt nichts, dass du überhaupt was hinkriegst. Ich hatte einmal gespielt, da hatte ich so eine Geldkombi laufen, dass ich immer Geld gekriegt habe, ich habe es aber nicht geschafft, dieses Geld in Punkte irgendwie umzuwandeln. Das ist mir dann nicht gelungen. Ich hatte sehr viel Geld, aber es gab dann, also das ist halt so ein Punkt. Natürlich dauert das Spiel irgendwie eine halbe Stunde oder sowas. Also das ist jetzt nicht, wo man irgendwie 2,5 Stunden rein investiert und dann am Ende wirklich sehr frustriert ist, sondern du kannst halt einfach sagen, so, wir spielen es eine halbe Stunde, es kann halt ein bisschen frustig auch werden oder halt sehr belohnend. Also das ist halt so dieses Spektrum, in dem man sich bewegt. Aber das finde ich halt eigentlich sehr cool, weil es halt auch, wie gesagt, der Einstieg sehr einfach ist. Ich habe gesagt, der Auswahlmechanismus ist halt dieses bekannte Siedler. Dieser Siedler-Auswahlmechanismus, ich glaube Snake Draft hat er auch genannt. So, du legst halt Spieleranzahl mal 2, legst du Monster aus. Also Monsterkarten. Und der Erste darf halt die Erste markieren mit seinem Stein, die möchte haben. Dann der Zweite, dann der Dritte, dann der Dritte, der Zweite und der Letzte kriegt halt, also der erste Spieler ist halt auch wieder der letzte Spieler, der kriegt halt die letzte Karte, die halt einfach da liegt. Da muss er auch nicht groß überlegen, sondern er kriegt die halt oder kann damit was anfangen, sagen wir es so, er muss sie markieren. Und das ist halt super einfach und dann halt dieses Basteln der Kombis, das ist halt so der Kern des Spiels und das ist halt schon sehr nett. Ich fand das wirklich sehr nett. Allerdings, aber, was zur Hölle hat sich Pegasus oder Mando Games bei der Auslage der Monster gedacht? Da muss ich jetzt, also wenn ihr jetzt irgendwas über Veil of Eternity irgendwo seht oder bei YouTube, das ist der große Kritikpunkt, den jeder anbringen wird. Diese Monster werden an so ein Papptableau angelegt. Also ich habe ja gesagt, es sind 5 Elemente, Feuer, Luft, Wasser, bla, Element Drache. Und die werden halt in so einem Pentagon angelegt, so ganz komisch. Also ihr zieht halt einfach und dann können halt irgendwie 4 von den Wasserdingern da liegen und 2 von den Feuer und dann, also das wird halt zufällig ausgelöst. Und die liegen halt an diesem Pentagon an und die liegen halt kreuz und quer irgendwie. Also ihr müsst euch das mal angucken, ihr habt so ein Pentagon, in Klammern Fünfeck, und da werden die dann so in so einer Reihe hingelegt. Das heißt, sie sind für jeden irgendwie immer auf dem Kopf und immer schief. Man soll das halt da dranlegen, weil an diesem Pappding stehen halt die Kosten oder der Verkaufspreis der Monster halt dran. Da steht ja drauf, okay, alle Feuerwesen, die ihr halt verkaufen könnt, oder wenn ihr die verkauft, kriegt ihr halt 4 rote Münzen oder Runensteine Geld. Deswegen soll man ja dranlegen, weil da die Preise drin. Es ist sowas von unübersichtlich. Ich weiß nicht. Also zu zweit kann man es schon schwierig spielen. Wir haben es ja noch zu dritt und zu viert gespielt. Es ist eine Katastrophe, das Ding. Also ich werde mir da irgendwas basteln. Ich werde es irgendwie, dass ich mir diese Monster in irgendeine Reihe auf den Tisch legen kann. Weil auf dem Kopf kann man ja mal was lesen. Aber an diesem Ding, boah, da. Es ist schrecklich. Es ist wirklich schrecklich. Keine Ahnung. Ja, das wollte ich nochmal sagen. Grumpy Arne, aber da bin ich auch sehr berechtigt, da stehe ich auch hinter. Dieses Ding ist einfach große Scheiße. So. Ja. Ja, ne? Du kannst Karten auf dem Kopf wahrscheinlich besser lesen, als wenn sie irgendwie in einem Winkel von 135 Grad irgendwie zu dir liegen oder sowas. Weißt du? Das heißt, du musst die ja wieder hinnehmen und dann nimmst du die, dann will ja aber jemand anders die gerade hoch selber lesen, dann hast du die in der Hand und dann ja, ich habe es dann sogar so gemacht, wenn ich die Karten gezogen habe vom Nachziehstapel und hingelegt, habe ich die Karten immer schon einmal kurz vorgelesen, was die machen, damit man schon mal so ein ungefähres Gefühl bekommt. Und dann legst du die halt so kreuz und quer auf den Tisch, was einfach, Achtung, ich sag's nochmal, große Scheiße ist so. Kann ich nicht empfehlen. Also dieses Ding kann ich nicht empfehlen. Das Spiel kann ich empfehlen. Dieses Papptableau ist nicht so. Sagen wir mal, hat mir nicht so gut gefallen. Ich hoffe, das ist durchgekommen.
Ja.
Ja, aber es ist halt, wenn wir, Sonja, du hast ja auch gerade gesagt, wieder starker Kartenspieljahrgang. Das ist halt auch ein Kartenspiel, was nicht so ganz schlecht ist, fand ich. Hast du das schon gespielt? Doch, du hast es kurz. Einmal hast du gesagt, ne?
Nee, ich habe es ausgepackt. Ich will es eigentlich jetzt die Tage mal spielen. Jetzt muss ich erst mal schauen, ob es dieses Wochenende klappt oder nächste Woche dann. Ich fand es jetzt beim Auspacken, fand ich das Material eigentlich ziemlich cool. Und auch wenn ich so Bilder gesehen habe, dachte ich mir, also ich finde halt, ohne jetzt über die Funktion nachzudenken, optisch hat, fand ich immer, das ist eigentlich eine coole Idee.
Ja, das ist auch nett, aber es ist halt total unpraktisch. Weil die Karten halt für jeden irgendwie schief auf dem Tisch liegen, für alle Spieler. Und, boah, ja. Wie gesagt, ich werde da irgendwie mir was basteln, wo ich einfach nur die Preise hinschreibe und dann ist gut. Und dann die Farbe vielleicht noch, das Farbsymbol. Und dann laminiere ich mir da irgendwelche 5 Ablagedinger. Oh, Scheiße. Wir haben es dann beim Göttinger Spieletreff haben wir es so gemacht, wir haben es dann wirklich zur Seite gelegt, haben Papierzettel genommen und einfach die Münzen, wie viele Münzen man kriegt, da drauf geschrieben.
Oh. Okay.
Ja, ja. Nee, also, ja. Schönes kleines Kartenspiel. Und wie gesagt, das ist super schnell erklärt. Das ist richtig geil. Veil of Eternity war das. Jetzt bei Pegasus. Geht, glaube ich, auch ganz gut gerade raus. Ich weiß gar nicht, ob man es noch gekriegt im Moment. Von Eric Hong. Sagt mir jetzt so nix.
Nö.
Aber kann man sich mal angucken. Vielleicht gibt es ja noch mal eine zweite Auflage. Naja. Und ich hatte irgendwie bei Unknowns gesehen, die Karten, es kann sein, dass die Karten unterschiedlich hoch sind. Also, dass sie nicht ordentlich geschnitten. Ich habe meine gleich gesleeved, weil ich dachte, naja, vielleicht, deswegen, da fällt es halt nicht auf, aber musst du mal gucken, Sonja, ich weiß nicht, ob du die gesleeved hast. Wenn du die so mal auf den Tisch stellst, ob die alle gerade gleich hoch sind.
Das hatte ich schon geguckt. Also das ist, ich habe Bilder von anderen auch gesehen. So krass ist es bei mir definitiv nicht. Jetzt, wenn man es weiß und die Karten wirklich noch ungemischt, also wirklich in der Reihenfolge, wie sie in der Shuttle waren, hinstellt, sieht man wirklich so im Millimeterbereich einen Unterschied bei der einen.
Es macht eigentlich auch keinen Unterschied, weil die Karten, die du ja kriegst, sind ja erstmal offen. Okay, es gibt welche, die ziehst du halt auch mal verdeckt, aber das macht wahrscheinlich keinen großen Unterschied.
Aber wie gesagt, also in unserer Ausgabe ist es wirklich so minimal, das würde einem wahrscheinlich nicht auffallen im Spiel. Bin ich mir eigentlich ziemlich sicher.
Ja. René, du hast da bestimmt keine Aktien im Spiel, ne?
Nein.
Gut.
Sieht aber ganz niedlich aus.
Ach, jetzt sieht es niedlich aus.
Also ich muss ja gestehen, ich finde es ja optisch, also weder der Titel Veil of Eternity noch irgendwie die Illustrationen hätten mich da irgendwie abgeholt, wenn ich nicht so viel Gutes drüber gehört hätte, jetzt auch gerade zur Spielwarenmesse und seitdem wäre das bei mir gar nicht auf dem Zettel.
Was halt richtig geil ist, du hast zum Auswählen der Karten, hast du so große Holzscheiben, die sind richtig cool und der Startspielermarker ist auch so eine coole Holzding, was einfach irgendwie cool ist. Also das fand ich halt schön. Diese Holzscheiben sind geil. Ja, gut. René, hast du was mitgebracht?
Ich habe eine Kleinigkeit mitgebracht, beziehungsweise einen ganz, ganz kleinen Ersteindruck.
Ich wollte gerade sagen, eine Kleinigkeit ist es aber nicht.
Nein, es ist schon das Spiel an sich ist eine Großigkeit. Man könnte auch sagen, Inlay the Board Game oder... Ohne das Böse zu meinen, IKEA The Board Game. denn ich möchte über einen kurzen Eindruck zu Mythwind geben. Und was bei einem Ersteindruck bei dem Spiel definitiv nicht fehlen darf, es darf natürlich nicht der einzige Highlight bleiben, aber die Art und Weise, wie das Spiel verpackt und auf- und abgebaut werden, ist definitiv ein Highlight bei dem Spiel. Das ist eine relativ hohe Box, die ist auch gut gefüllt, also randvoll ist diese Box. Und hauptsächlich sind da, das sind 4, 5, 6 Inlays aufeinander gestapelt. Alle mit einem entsprechenden, fünf der sechs sind mit einem Deckel versehen. Und in diesen Inlays befindet sich der komplette Spielcontent, den man innerhalb tatsächlich von wenigen Minuten hat man das Spiel auf und wieder abgebaut. Das ist tatsächlich sehr, sehr gut durchdacht. Denn nicht nur, dass man diese Inlays hat, sondern auch die Box hat am Rand, nicht so, dass man irgendwie versucht, mit seinen dicken Fingern irgendwie diese Tiefziehteile hochzuziehen, sondern an den Seiten sind so Aussparungen, dass man die so mühelos nach oben rausheben kann, ohne irgendwie die Box zu zerdrücken oder sich die Finger zu zerquetschen. Also davon war ich, wie gesagt, ohne das Spiel überhaupt angefasst oder ohne das gespielt zu haben, ohne auf die Regeln einzugehen, das fand ich sehr, sehr beeindruckend, weil es einfach tatsächlich mega gut durchdacht ist.
Ja, du hast es dir ja schon auf der Messe angeguckt, ne? Da war das ja schon ausgestellt. Ich glaube, da hattest du.
Ja, aber da habe ich die, in Anführungszeichen, etwas überspitzt, Genialität dieses Systems gar nicht erkannt oder nicht erkennen können, weil die waren die Sachen aufgebaut und die lagen dann da. Ganz kurz zum Abholen, was ist Mythwind? Mythwind schreibt selber zu sich, ist ein cozy Game. Also ein gemütliches, kooperatives Spiel, was du alleine oder halt mit bis zu 4 Leuten spielen kannst. Jeder übernimmt die Rolle eines bestimmten Charakters. Davon gibt es insgesamt 4. Mit einer Erweiterung gab es auch noch einen 5. Aber es ist einmal ein Farmer, ein Handwerker, ein Händler und so ein Waldläufer. Das sind die 4 Charaktere, die man dann übernimmt. Und das Ganze spielt in einem Dorf ab. Es gibt so eine kleine Hintergrundgeschichte, dass es da so Waldgeister gibt, die einen in das Tal gelockt haben. Und man jetzt beginnt, dieses Tal zu besiedeln, eine Stadt oder ein Dorf aufzubauen, die Umgebung zu erkunden. Denn es wird auch schon so mystische Andeutungen gemacht. Oh, wir sind hier nicht die Ersten, die hier mal gesiedelt haben und so weiter. Und dann geht es halt darum, tatsächlich nach und nach über viele Spielrunden oder Sessions sich da auszubreiten. Und es gibt in dem Sinne nicht das eine Ziel, ihr müsst den großen Oberbösewicht besiegen, denn das Ganze ist nicht konfrontativ. Also es gibt jetzt nicht irgendwelche Monster, die man töten muss, sondern man muss Rohstoffe sammeln, man muss Sachen herstellen, man muss Geld, man entwickelt seine Charaktere nach und nach weiter. Und alle 4 Charaktere spielen sich komplett unterschiedlich. Ne? Derselbe Grundmechanismus ist bei allen vorhanden, aber der Farmer ist ganz klar, der baut Lebensmittel an, der muss die verkaufen, der muss sein Feld bewirtschaften, der muss sein Feld von Unkraut befreien und neue Plätze schaffen, um mehr Gemüse anbauen zu können. Der muss Samen kaufen. Also das ist tatsächlich so wie diese Farmspiele auf dem Computer. Ne? Das ist auch in Anführungszeichen so der leichteste aller Charaktere. Ja, die anderen habe ich mir jetzt noch gar nicht groß angeschaut. Ich habe ein bisschen mit dem ersten jetzt ein bisschen rumgespielt. Und ja, jeder hat sein eigenes Regelwerk, bringt der mit, ein kleines Regelheft, was in Anführungszeichen auch ein Kritikpunkt ist, denn du musst deinen Mitspielern entweder alles erklären, also musst du die Grundregeln erklären und sagen so, du spielst jetzt den Farmer, dann machst du das und das und du spielst den Waldläufer, dann machst du das und das und das. Oder du gibst denen ein kleines Heft in die Hand, wo die Regeln drinstehen und sie müssten sich 20 Minuten mit diesen Regeln alleine auseinandersetzen, um zu sagen, ah, jetzt habe ich es verstanden, was ich an Spezial- oder anderen Sachen machen muss, um Rohstoffe und Geld zu erlangen, um dann hier weitermachen zu können. Das Ganze ist nicht komplett ziellos. Du hast immer kleine Aufträge, du hast Ereignisse, die passieren können. Das ist ein Riesenstapel an Ereignissen. Du hast Umschläge im Spiel. Es gibt Umschläge. Umschläge sind immer gut. Geheime Umschläge, wo man was freispielen kann. Ich habe keine Ahnung, was da drin ist. Ob das jetzt toll oder überhaupt total sinnlos ist, kann ich nicht beurteilen. Soweit bin ich noch nicht.
Aber es ist schon spannend, oder nicht?
Genau, es sind Umschläge einfach drin. Ja, genau. Es könnte einfach sein, haha, wer das liest, ist doof. Ja, aber Umschläge sind immer gut. Also sowas dann zu sagen, okay, wann kommt denn dieser Umschlag überhaupt? Ne? Was muss ich denn noch alles tun, bis ich an den ersten Umschlag komme? Ja, aber ich habe halt dieses Dorf, das kann ich erweitern, neue Gebäude bauen. Denn das Ganze ist im Endeffekt ein Worker-Placement-Spiel nachher. Na, ich setze meine Arbeiter in Form von Würfeln auf verschiedene Felder, kriege dann bestimmte Sachen, Rohstoffe und so weiter. Ich habe für das ganze Dorf eine Ressourcenleiste, wo ich managen muss, wie viele Ressourcen das Dorf hat. Ich habe tatsächlich so eine Build-Pipeline, wo ich sage, okay, ich möchte das Gebäude bauen und jede Runde steigt das dann eins weiter auf, bis es dann fertig ist, dann kann es platziert werden. Ähnlich wie mit diesen ganzen, ich sag mal, Siedlerklonen, ne? Wo ich jetzt ein Haus baue und sehe dann nach und nach, das wird gebaut, dafür brauche ich Rohstoffe. Also man spielt gemeinsam, man muss sich in Anführungszeichen nicht so anstrengen wie bei anderen kooperativen Spielen, man spricht sich ab, was machst du als nächstes, ah gut, dann mache ich das. Es ist aber nicht so, als hättest du irgendwie einen großen Druck hinter dir, ne? Nach dem Motto, das musst du aber jetzt schaffen, sonst verlieren wir das Spiel. Nee, das gibt's nicht, es gibt kein Verlieren. Es gibt ein langsameres und schnelleres Vorankommen im Spiel. Und ich habe nur ganz kurz das anspielen können, aber es macht auf mich einen sehr, sehr runden Eindruck. Du kannst, es ist so in Jahreszeiten noch aufgestaffelt, ne? Du beginnst im Frühling und dann spielst du den Frühling durch. Mehrere Tage sind das dann, du hast morgens, du hast mittags, du hast abends, wo bestimmte Phasen, wo was gemacht wird. Deine Charaktere haben halt in diesen Phasen unterschiedliche Sachen. Und zum Beispiel für den Farmer ist es wichtig, dass es auch öfters mal regnet, damit er nicht gießen muss, damit seine Pflanzen auch wachsen. Also viele kleine Elemente, die dort eingebaut sind, die so eigentlich ein relativ rundes Gesamtbild abgeben. Von den ersten Spielpartien, die ich jetzt habe nur. Na, ich bin jetzt also noch nicht wirklich weit vorangeschritten, kann auch zu den anderen Charakteren gar nicht sagen, wie sie sich anfühlen. Aber das, was ich bisher erleben durfte, fand ich sehr, sehr gut.
Aber du hast das jetzt erst immer alleine gespielt, ja?
Ja.
Und wenn du jetzt sagst, es kommt jetzt jemand vorbei, der Peter zum Beispiel, wie würdest du neben das Spiel jetzt beibringen? Würdest du jetzt einfach sagen, du bleibst jetzt beim Farmer und Peter macht jetzt den, weiß ich nicht, Handwerker oder was gibt's da?
Also, die kommt auch an, was Peter für ein Typ ist. Wenn Peter jemand ist, der sagt, nee, ich möchte mir das nicht durchlesen. Dann würde ich ihm vielleicht sagen, okay, guck mal hier, den Farmer, den habe ich jetzt schon ein paar Mal gespielt, den kann ich dir jetzt erklären, was du machen musst, dann übernimmst du den Farmer und ich übernehme eine andere.
Aber übernimmt er denn den Farmer von deinem Spielstand oder musst du das denn wieder zurücksetzen?
Ja. Nein, okay. Da gibt es kein Zurücksetzen, okay. Es geht immer weiter. Du kannst tatsächlich auch mit mehreren Leuten spielen und dann ist der weiß ich nicht, also im Solospiel kannst du sagen, oh, jetzt habe ich genug Farmer gespielt, ich nehme jetzt mal den Händler oder die Händlerin. Da mache ich Händler. Und nach ein paar Runden, Händlerin habe jetzt 2-3 Runden gespielt, jetzt möchte ich mal wechseln und bin dann wieder der Farmer.
Ja.
Und so können auch tatsächlich Leute einfach rein und raus pro Partie, ne? Also nicht innerhalb der Partie, aber innerhalb so einer Session, die so 30 Minuten ungefähr dauert, kannst sagen, spielt jetzt diese Runde mit und übernimmt dann den Farmer und dann steigt er wieder aus und eine Woche später oder 2 Wochen später kommt der Peter wieder vorbei und sagt, ich möchte wieder mit dem Farmer spielen, dann übernimmt er wieder den Farmer und es geht weiter. Mhm.
Also du würdest ihm dann quasi dem Farmer beibringen und du musst dann den Handwerker dir wieder neu drauf schaffen. Ein Regel.
Genau.
Ne? Das heißt, der Besitzer ist halt wieder der Gekniffene, muss einfach alle Regeln von so einem
Asymmetrisch. Ja, das hängt ja von den Spielern
an. Ja.
Wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kumpel, den Henning, habe, dem würde ich sagen, so hier, ich erkläre das Grundspiel, hier, das ist die Regel für das und das. Wir trinken jetzt einen Kaffee und dabei kann sich jeder 20 Minuten lang die Regeln durchlesen. Es ist nicht so kompliziert. Es sind, lass es mal, 6, 7 Seiten aus so einem kleinen DIN A5 Heftchen Regeln, die jeder Charakter einzeln hat, mit vielen Bildern. Ja? Natürlich, wenn du eine Spielergruppe hast, die sich da hinsetzt und sagt, so, erklär mir die Welt, ich habe keinen Bock dazu,
ja,
dann ist schwierig.
Deswegen, ja, das ist wieder so dieses, ich finde ja diese ganzen asymmetrischen Spiele ja immer spannend, nur an mir bleibt dann halt das ganze Regelwerk hängen. So, ne, spielst du ein Root, musst du halt das Spiel viermal erklären oder wie hieß das? Merchant's Cove. Genau, ja. Wo du ja auch einfach alle Regeln drauf haben musst, die du demjenigen dann noch erklären musst, weil die wenigsten Spieler haben ja die
ich würde nicht sagen die wenigsten.
Ja, aber, ne, wir sind ja eher doch die Dienstleister, die die Regeln drauf haben.
Naja, aber wie gesagt, wenn du Leute hast, die sagen so, das ist ein Spiel, das interessiert mich. Das möchte ich gerne spielen. Das möchte ich vielleicht auch öfters mit dir spielen. Na, natürlich, wenn du an so einem Spieleabend bist, die Leute, die sagen, oh, möchte ich mal antesten, die haben vielleicht keinen Bock da drauf. Aber wenn du eine Gruppe hast, wo du sagst, die sagt so, das interessiert mich, finde ich total spannend, die haben auch eher das Interesse, sich selber da einzulesen in so Regeln.
Ja, klar. Also da muss man halt schon für bereit sein, ne? So ein bisschen.
Genau, du musst die Spielergruppe dafür haben, ansonsten bist du tatsächlich derjenige, der es erklären muss. Aber wie gesagt, wenn du die richtigen Leute dafür hast oder du nimmst halt wirklich, du musst halt die Charaktere dann vielleicht drauf haben, dann kannst du sie auch erklären. Aber natürlich möchtest du nicht 3 Leuten am Tisch die ganzen Leute erklären. Und das dauert ja auch viel zu lang. Mhm. Wenn natürlich jeder seine eigenen Regeln lesen kann, in 20 Minuten sind alle fertig, anstatt wenn du jedem 20 Minuten, dann bist du in einer Stunde noch nicht fertig, dann hast du noch nicht gespielt, dann ist der Erste, dem es erklärt, das schon wieder weg und hat keinen Bock mehr. Ja, deswegen mit dem Parallelisieren, dass jeder die Regeln durchliest. Und das Schöne bei so einem Spiel ist ja, es ist ja kooperativ.
Ja.
Ne, du unterstützt dich im Zweifelsfall oder sagst, okay, ich muss jetzt hier nochmal gerade eine Regel, okay, so war das bei mir. Oder wie verstehe ich die Regel richtig? Schau mal mit rein. Ne, bei so konfrontativen Spielen, wo jeder mit den asymmetrischen Regeln, da willst du ja vielleicht nicht, dass die anderen oder dass du da große Fehler machst. Ne, also von daher.
Ja. Aber das sollte man im Hinterkopf behalten. Ne? Also das ist ja schon ein Punkt.
Genau. Dem muss man dann eingehen oder muss es halt sein lassen. Das ist ja natürlich dann jedem selbst überlassen. Aber wie gesagt, das Spiel ist jetzt nicht so, es ist, ich würde sagen, im Kennerbereich. Es ist kein Expertenspiel. Es ist kein Dungeon Crawler, wo du 80 Millionen Werte oder sonstiges hast. Es ist relativ straightforward. Und jeder Charakter bringt halt noch seine Besonderheiten mit dabei.
Aber ich habe gerade noch mal die Schachtel hier offen. Hier steht ja, hat kein Spielende.
Ja.
Ja, kommt denn da irgendwie so ein Spannungsbogen auf? Oder also du hast jetzt natürlich auch gesagt, du hast jetzt noch nicht so viel davon
gespielt. Du spielst doch auch gerne Siedler.
Ja, erzähl mal.
Also das Computerspiel,
ich wollte gerade sagen, Siedler. Wir reden hier nicht von Katan oder sowas. Ne?
Genau. Ja. Wo ist für dich da der Spannungsbogen?
Ja, also du meinst so ein Endlosspiel, ja? Das finde ich eigentlich immer doof. Ich möchte gerne eine Mission und was zu tun haben.
Aber du spielst doch gerne Siedler, oder?
Ich weiß, das ist schon Ewigkeiten her, dass ich mal einen Siedler gespielt habe. So ungefähr 25 oder sowas. Weil die letzten Siedler-Spiele waren alle nicht gut, davon mal ganz abgesehen. Ja, oder also so ein Anno meinst du, ne? So ein...
Ja, wo du halt so ein bisschen aufbaust. Ne? Natürlich hast du da, auch hier hast du kleine Ziele. Am Ende der Jahreszeit sollst du das und das geschafft haben, dann gibt es eine Belohnung.
Ja.
So. Aber keine Bestrafung, was ich schon mal wichtig finde. Hm, es gibt eine Belohnung, wenn du manche Sachen erreicht hast.
Sind wir wieder bei diesem Cozy Game, ne? Bei diesem.
Genau, es soll sich halt auch gut anfühlen. Das Spiel will dich jetzt nicht bestrafen. Es ist nicht, dass es Sack schwer ist, wo du sagst, verdammt, den Gegner, den kriegen wir ja nie. Nee, darum geht's gar nicht. Es geht darum, tatsächlich
was aufzubauen,
neue Sachen zu entdecken und dann, hier, dann können wir noch, wenn wir das Gebäude machen, dann können wir das machen und dann können wir das machen, dann können wir das. Na? dann gibt es noch ein Ereignis, wo du sagst, du musst da und da hingehen und dann kriegst du irgendwas oder dann passiert irgendwas.
Ist das so ein Dorfromantikgefühl?
Nein.
Aber, ja, nein, ich meine aber so Dorfromantik ist ja auch so dieses, ey, wir machen jetzt hier was, wir können das Spiel nicht verlieren. So,
nein,
so.
Dorfromantik ist ja schon eher darauf, ob das optimieren zu können, um die Maximalpunktzahl irgendwo rauszuholen. Mhm. Na, es gibt ja hier keine, du kannst diese Jahreszeitziele versuchen zu erfüllen, aber die sind jetzt auch nicht sonderlich schwer. Und wie gesagt, es werden keine Punkte irgendwo aufgeschrieben. Wenn du es jetzt in der Jahreszeit nicht schaffst, dann machst du es halt in der nächsten, für das nächste Mal.
Ja, aber deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass es dann schon wieder so sagst, so, wo ist die Spannung? So, ne? Wenn ihr sagst, so, ja, dann, wenn ich es jetzt hier nicht schaffe, dann mache ich es nächstes Mal so, ja, dann. Pff.
Ja, aber es gibt ja immer was Neues zu entdecken. Ja.
Also, dann du verstehst du das, ja, aber du verstehst so, wo ich gerade mal so ein bisschen hin will mit den, ich will jetzt nicht sagen Kritikpunkten, aber es ist halt, weil es ist ja schon.
Also Arne, ich verstehe dich voll und ganz, ich hätte die Frage nämlich sonst auch gestellt. Ich habe das Spiel auf der BerlinCon letztes Jahr gesehen, so ein Prototypen, und dachte, diese Spielertableaus, die sehen ziemlich cool aus und dieses Asymmetrische spricht mich auch an, aber als dann hieß, ja, es hat kein Spielende und ihr spielt eigentlich einfach so vor euch hin, das war so, ich bin halt schon eher ein kompetitiver Spieler und da frage ich mich, wo ist da der Spielreiz?
Naja, du hast ja erstmal deine 4 Umschläge, ne? Das sind ja auch schon mal.
Ja, gut, Umschläge sind schon mal eine coole Sache, ne, auf jeden
das,
Fall.
Das heißt, du hättest da ja schon mal ein Ziel.
Ja, wieder. Und du hast Ereignisse. Es passiert ja die ganze Zeit irgendwas. Und es gibt ja, von der Geschichte her, es ist schon irgend so ein Mysterium angelegt. Das möchtest du vielleicht entdecken. Ne? Also, du bist dann eher an der Story als an einem Punkteziel interessiert. Na, und du möchtest vielleicht deine Wirtschaft in Gang bringen. Du möchtest, dass da was passiert, dass neue Leute hinzukommen. Oder deinen Charakter weiterentwickeln, weil jeder Charakter hat noch Skills, die er kriegen kann, ne? Um dann besser zu, um optimierter zu arbeiten und so weiter. Also.
Ja, und ich sehe gerade, es gibt ja auch noch schon 2 Erweiterungen, ne, wo du halt auch sagst, wenn ich aus dem Basisspiel vielleicht schon jetzt ein bisschen was rausgeholt habe, kann ich da nochmal vielleicht was reinwerfen.
Ja. Na, es gibt jetzt auch einen neuen Kickstarter mit einem Reprint und neuem Content kommt auch wieder. Also das Spiel ist anscheinend erfolgreich genug, sodass man da jetzt das entsprechend mit Content bewerfen so kann, dass es halt nicht langweilig wird. Und ja, aber
es scheint dich scheint dich ja irgendwo abzuholen, ne?
Genau. Also zumindest das, was ich bis jetzt gesehen habe. Ich kann das auch noch nicht 100%. Ich kann jetzt nicht sagen, wie die Langzeitmotivation jetzt ist. Ja. Ich kann jetzt nicht sagen, dass nach 10 Stunden ich dann sage, uff, ja, jetzt habe ich eigentlich alles gesehen. Ne? Kann sein.
Ja, aber das ist halt wahrscheinlich so dieses Unaufgeregte, ne? Dieses.
Ja, es ist halt ruhig vor sich hin plätschernd und ja, du, wie gesagt, ich vergleiche das immer gerne mit so einem Computerspiel, wo du alleine oder auch, weiß ich nicht, mehr gerne mit mehreren, aber halt was aufbaust. Da ist ja jetzt auch nicht immer die große Action oder die große Punkteanzahl oder irgendwie diese SimCity-Spiele von früher.
Ja.
Na, da SimCity hast du gespielt, um damit du dann deinen Wirbelsturm über die Stadt machen lassen, damit du wieder von vorne anfangen kannst.
Aber wenn ich halt das alleine spiele, um irgendwas aufzubauen, kann ich halt auch zum Computerspiel greifen.
Jetzt kannst du ja immer. Ich kann auch, wenn ich mit mehreren Leuten spiele, zum Computerspiel greifen. Das ist keine Begründung.
Nein, ich verstehe das ja schon. Und ich fand halt auch diesen Begriff dieses Cozy Games. Ich kann da auch schon was draus ziehen wahrscheinlich. Und ich habe mir das ja auch angeguckt. Ich glaube, ich hatte es geöffnet. Ne? Es ist ja bei mir gelandet und ich hatte es mir mal angeguckt, weil diese Trays sind ja wirklich schon geil, muss ich sagen. Also sie sehen gut aus. Ich weiß halt nicht, inwieweit sie jetzt halt sinnvoll sind, ne? Oder ob sie einfach nur so ein bisschen Blenderwerk ist. Aber ich glaube.
Nein, überhaupt nicht. Ich finde sie sind tatsächlich, so, du hast pro Charakter halt einen Tray. Da ist alles drin von deinem Charakter. Da kannst du auch das Regelheft mit reinpacken und alles Mögliche.
Ja.
Und dann machst du den Deckel davon ab. Und dein Spielstand wird gespeichert. Zum Beispiel der Farmer hat ja natürlich auch überall seine Sachen so ein bisschen gepuzzelt. Na, seine Pflanzen, die er angebaut hat. Und du machst diesen Deckel drauf und es kann nichts verrutschen, du legst es in die Boxen fertig. Und wenn du dann das nächste Partie beginnst, holst du es raus, machst den Deckel auf und kannst direkt loslegen.
Ja, das ist ja, deswegen. Ich fand das ja auch schon cool.
Na, und beim Spielplan ist genau dasselbe. Da hast du auch ein Tray und da hast du 2 Spielplanteile lose drauf liegen. Die legst du dann links daneben. Der letzte Spielplanteil ist quasi fest in der Box. Und dann hast du den Spielplan aufgesetzt und alle Marker und Plättchen, alles Mögliche, was du dann da ausgetauscht hast, sind so, ja, wie bei Robin Hood, so ja, ein paar Plättchen, die du rausnehmen kannst und kannst dann da Karten, Gebäude quasi draufbauen. Packst du wieder ein, legst hin, bist fertig und für die nächsten Partie machst einen Deckel ab, legst Sachen und bist wieder fertig, kannst losspielen. Also das ist tatsächlich innerhalb von wenigen Minuten, da bringen diese Tableaus tatsächlich was. Und wenn du sagst, das ist ein Spiel, was du länger spielen möchtest oder sagst, oh, ich habe jetzt eine halbe Stunde, eine Stunde Zeit, dann spiele ich ein oder zwei Partien und pack's danach wieder sofort weg. Wenn das keine Aufbauzeit oder eine geringe Aufbauzeit und Abbauzeit hat, ist es natürlich viel reizvoller, mal so eine Stunde zu spielen, als wenn du sagst, oh nee, jetzt muss ich eine halbe Stunde aufbauen und eine halbe Stunde abbauen, für 10 Minuten zu spielen. Nee, lass mal.
Ja.
Ja.
Nee, alles gut. Ich wollte nur mal ein bisschen kontrovers das andiskutieren.
Ja, ich halte ja auch kontrovers dagegen.
Ach, die eine Erweiterung ist die Wirtin. Ah, okay. Noch ein fünfter Charakter.
Ja, ich hoffe, ich komme da jetzt demnächst mal zu, das öfters und regelmäßig zu spielen. Und dann kann ich das nochmal erweitern. Wie gesagt, es ist tatsächlich jetzt der Ersteindruck, der mich aber schon sehr gut begeistert hat.
Klingt gut. Ich hätte auch noch einen Ersteindruck, wenn ich einfach Sonja, wenn Sonja einfach mal unsere Klammer bildet. Was hältst du denn davon?
Ja,
können wir machen.
Da bin ich mal interessiert.
Genau, denn bei mir ist jetzt irgendwie, oder gehen wir nochmal wieder zurück zur Messe in Essen letztes Jahr. Ne? René hatte sich das Müsswind angeguckt und wir waren ja, René und ich waren ja dann abends, den einen Abend, ich weiß gar nicht, wann das war, Freitag oder sowas, waren wir ja bei dem Asmodee Pre-Release, nee, nicht Pre-Release, Press-Briefing von Star Wars Unlimited eingeladen. Du wolltest da, ich glaube, du wolltest da hin, René, ne? Du hast gesagt, so, ich würde mir das gerne angucken. Und ich habe gedacht, oh, pff, langer Messetag, eigentlich möchte ich nach Hause, aber wir machen das schon. Und da wurde ich ja in so eine Welt geworfen, die ja für mich, ja, unbekannt war. Es waren da auch wirklich viele, da hatten wir, glaube ich, auch zur Messe damals geredet, auch einige Influencer, ich sag mal das böse Wort Influencer, oder vielleicht trifft das auf die sogar auch eher zu, dabei, die wir auch gar nicht so kannten aus der Brettspielszene, sondern da waren auch viele aus diesem Sammelkartenumfeld. Da Sonja hat ja auch festgestellt bei ihren Lokana-Events, dass es halt auch noch andere Leute gibt, die sich für Kartenspiele anscheinend interessieren, als
allerdings, ja.
Als immer die gleichen Brettspiel-YouTuber und Podcaster und so, ne? Also dass es auch noch mal so eine andere Szene gibt. Und diese Star Wars Unlimited wurde dort halt vorgestellt und da wurde dann irgendwie alles, wie ihre Strategie irgendwie aussieht fürs erste halbe Jahr. Und da hatte ich dann schon geschluckt irgendwie, das hieß irgendwie, ja, das kommt irgendwie, Release ist Anfang März. Und ich dachte, sagte zu René so, hey, machen hier ein Event und das kommt erst im März, was zur Hölle? Und es war alles irgendwie für mich komisch den Abend. Es konnte auch dort schon gespielt werden, aber wir haben uns dann doch entschlossen, ich weiß gar nicht, wann es war, 10:30 oder sowas, nachdem wir dann irgendwie 14 Stunden irgendwie auf der Messe unterwegs waren, dann doch nach Hause zu fahren. Aber jetzt ist das Star Wars Unlimited bei mir hier eingetrudelt, halt so ein Starter-Set. Und ich habe jetzt halt Partie gespielt, aber halt wirklich nur mit den Starter-Sets und das ist halt genauso wie Müsswind erstmal so ein Ersteindruck. So, was ist jetzt dieses Star Wars Unlimited? Star Wars Unlimited ist halt erstmal ein Sammelkartenspiel. Kennt man ja gerade, sind ja gerade immer noch oder sind seit Jahrzehnten en vogue von Magic the Gathering, Yu-Gi-Oh! Pokémon, was gab's denn da noch? Android Netrunner nicht vergessen, ne René? Disney Lorcana ist ja gerade so das große Ding auf der quasi anderen Seite. Und ich habe jetzt halt mit den beiden Starter-Sets, die dabei waren, mal eine Partie mit meiner Frau gespielt. Und ich muss sagen, das hat mir schon sehr gut gefallen. Das hat mir schon mal gut gefallen, denn...
Das ist schon mal schön.
Das ist schon mal schön. Denn ich habe auch mal eine Magic-Vergangenheit ja gehabt, irgendwie bei Edition 4, glaube ich, oder sowas bin ich aus. Nee, bei Homeworld, nee, Homelands hieß, glaube ich, das Set, das war so das letzte Set. Homelands und Ice Age oder sowas. Keine Ahnung, das ist schon sehr lange her. da bin ich ausgestiegen. Ich hatte da auch ein paar Decks gebaut. Und bei Magic ist es ja immer so, du brauchst ja immer für diese Ressourcen, diese Länder in deinem Deck. Fate by Star Wars Unlimited ist erstmal schon mal komplett weg. Also bei Lorcana ist das ja auch irgendwie so ähnlich. Da kannst du ja, Sonja, wie ist das? Du,
ich habe Lorcana. Tinte.
Tinte, aber nicht jede Karte kann Tinte sein, richtig?
Genau.
Die müssen ja irgendwie dann so einen komischen Kringel haben. So, bei Disney Lorcana, oh Gott. bei Disney Star Wars, bei Star Wars Unlimited ist es so, jede Karte kann zu einer Ressource werden. Denn, also, das Besondere halt bei dem Spiel ist, du hast, du baust dir halt ein Deck zusammen und es gibt halt eine Basis. Die haben erstmal jetzt im ersten Set sind das halt Basen, die haben halt 30 Lebenspunkte und diese 30 Lebenspunkte muss man zerstören. Die meisten dieser Basen, Sternchen, kommen wir gleich noch, haben erstmal keinen weiteren Effekt. Dann gibt es einen Anführer, den du mitnimmst in die Schlacht. In den Starter-Sets sind es halt Luke Skywalker auf der einen Seite und Darth Vader auf der anderen Seite. Können aber auch, glaube ich, Luke Skywalker gegen Luke Skywalker kämpfen. Macht auch keinen Unterschied. Thematisch drehen sich bei René wahrscheinlich gerade die Fußnägel hoch. Aber so ist es halt. Und dann ist es halt so, du spielst halt so wie bei jedem dieser Sammelkartenspiele, spielt ihr halt gegeneinander und du spielst halt deine Karten aus und versuchst halt Einheiten aufs Feld zu bringen, um halt den Gegner die Basis kaputt zu machen. So. Eine Sache schon mal, die halt, ich glaube, bei Magic spielst du halt gleich deinen ganzen Zug ja komplett runter. Hier ist es so, du machst einen Zug, der andere ist dran. Also, du spielst eine Einheit aus, der andere ist dran. Der spielt eine Einheit aus, der andere ist dran. Und so weiter. Also, es geht halt so lange, bis halt beide gepasst haben. Du kannst auch frühzeitig passen, um die Initiative für die nächste Runde zu bekommen. Also, am Anfang wird die Initiative ausgelost und die bleibt dann erstmal da liegen, bis halt einer sagt, ich möchte jetzt passen und dann nimmst du dir die Initiative. Das kannst du auch frühzeitig machen. Und dann ist es halt so, nicht wie bei Magic, dass du Ländereien oder Tintenkarten hast, sondern alle deine Karten, du ziehst am Anfang 6 Karten aus, auf die Hand von deinem Deck und 2 Karten musst du als Ressourcen vor dich hinlegen. Das wären dann deine Ressourcenkarten. Das heißt, die gibst du halt quasi auf. Wahrscheinlich gibt es später noch Karten, dass du wieder die irgendwie tauschen kannst. Was weiß ich. Erstmal in dem Grundset nicht. Sondern du hast halt, legst halt einfach, entscheidest dich für 2 Karten, du ziehst halt Karten, denkst du, oh, so eine 9er-Karte, die kriege ich sowieso erstmal nicht raus, sondern die lege ich dann halt hin und dann wird es halt eine Ressource. Dann starte ich halt das Spiel mit 2 Ressourcen. Dann spielst du halt die Karten aus. Jetzt ist auch eine Sache, du spielst die Einheiten halt nicht normal vor dich, sondern es gibt 2 Arten von Kampffeldern in diesem Universum oder in diesem Spiel, in diesem Universum. Es gibt natürlich die Bodeneinheiten, die du halt im Bodenkampfgebiet abspielst und es gibt halt Space-Einheiten, also X-Wings, TIE Fighter und so, die spielst du halt auf die andere Seite. Bodeneinheiten können nicht fliegende Einheiten, also nicht Space-Einheiten angreifen, sondern Bodeneinheiten können nur gegen Bodeneinheiten kämpfen und Bodeneinheiten können gegen die Basis kämpfen. Space-Einheiten können gegen Space-Einheiten kämpfen und gegen die Basis. Ganz einfach. Aber die können halt erstmal nicht so interagieren miteinander. Das heißt, ist schon mal eine Überlegung, wenn man sagt, ich baue mir ein Deck, baue ich mir so ein Space-Deck auf, dass ich so nur eine Seite bespiele und die andere Flanke mir quasi offen lasse oder die vielleicht irgendwie anders bespiele. Dann gibt es natürlich noch so Ereignisse. Du kannst Einheiten auch verstärken mit Upgrade-Karten. Das ist halt, das kennt man halt, ne? Das hat man schon alles irgendwo mal gesehen. Jetzt halt die eine Besonderheit, oder um mal auf die Besonderheit hinzukommen, sage ich erstmal, wie die Runde endet. Die Runde sagt, ne, endet, wenn beide gepasst haben, dann ziehst du 2 Karten vom Nachziehstapel und dann darfst du eine weitere Karte in deinen Ressourcenpool legen von deiner Hand. Das heißt, musst du auch wieder überlegen, welche Karte gebe ich auf oder möchte ich beide behalten, dann bleibe ich aber mit den Ressourcen weiterhin. Das finde ich total cool mit diesen Ressourcen, das hat mir richtig gut gefallen. Weil ich da gar keine Einschränkung habe irgendwie. Nicht so bei Lorcana ist ja so, manche können Tinte sein und manche nicht. Oder, Sonja?
Genau, wobei mehr Karten sind sein können, es sind weniger Karten, wo das eben nicht.
Ja, aber das verstehe ich nicht, warum das so ist. Keine Ahnung. Wird schon seinen Grund haben, balancing-mäßig so. Hier finde ich das sehr viel klarer. So, jede Karte kann eine Ressource sein. Ich gebe sie halt so quasi wie bei San Juan oder sowas. Ich bezahle halt quasi die Ressource, also ich lege die Ressource da einfach rein. Das finde ich halt total spannend. Und dann halt eine weitere Überlegung. Ich habe ja gesagt, Darth Vader gegen Luke Skywalker. Wenn du eine bestimmte Anzahl, also erstmal hat jede Einheit, wenn sie Anführereinheit, auch eine bestimmte epische Aktion, die man machen kann. Kannst du halt Schildmarker an andere Einheiten verteilen, musst du halt die einmal tappen und eine Ressource abgeben oder so. Also die haben halt erstmal so eine Basisaktion. Die Anführer können aber auch ins Spiel kommen. Ich glaube, Luke Skywalker kommt ins Spiel, wenn 6 Ressourcenkarten vor dir liegen, dann kann der halt ins Spiel kommen. Alle Anführer, die es im Moment gibt im ersten Set, ich glaube Funken der Hoffnung heißt das, sind alles Bodeneinheiten. Also die spielen sich alle in die Bodeneinheit rein. Dann hast du aber eine Einheit, die halt mit auf das Kampf, auf das Kampfgebiet kommt. Die ist schon relativ stark, hat auch einen nervigen Effekt. Aber dann sind die halt mit im Spiel. Und das finde ich cool. Die können auch wieder, die können dann zerstört werden, dann kommen sie halt wieder in die Mitte. Können halt ihren anderen Effekt noch machen. Nee, können den Effekt. Doch, können den Effekt noch machen, aber die epische Aktion. Ist auch egal. Das ist halt cool. Und cool ist halt auch, also der Kampf ist halt ganz normal. Du sagst, ich greife die Basis an oder ich greife die Einheit an und dann verteilt sich der Schaden gleichzeitig auf die Einheiten. Ne? Da steht halt drauf, die Einheit hat halt 2-2, also 2 Angriff, 2 Leben und die andere hat 1-1, dann ist die Einheit weg und die andere kriegt einen Schaden, der halt liegen bleibt. Ganz einfach. Gibt auch dann wieder andere Effekte, muss ich jetzt nicht drauf eingehen. Das fand ich richtig cool und stellenweise, ich weiß gar nicht, ob ich das bei Mastodon geschrieben habe, stellenweise hat mich das Spiel sehr stark, auch in seiner, ich will jetzt nicht sagen Einfachheit, vielleicht ist es halt nur, weil es das erste Set auch ist, an Hearthstone erinnert. Von Blizzard, dieses Computer-Sammelkartenspiel. Weiß nicht, ob ihr das mal gespielt habt, aber so Vibes hatte ich. Du hast halt so einen Charakter, der hat eine Fähigkeit und du kämpfst halt gegen die Sachen. Und hier sind es halt 2 Schlachtfelder. Und bei Hearthstone kriegst du ja auch einfach automatisch deine Ressourcen dazu. Und das ist hier auch so. Oder kann so sein, sagen wir es mal so. Ich fand das cool. Vielleicht wird es wieder noch komplizierter, wenn die ganzen mehr Sets da reinkommen. Weiß ich nicht, kann ich nicht sagen. Aber du hast halt hier die ganzen Effekte. Du hast eine Wächtereinheit, das heißt, du musst die erst kaputt machen, bevor du auf die Basis schießen kannst. Und du hast halt Einheiten, die kommen gleich aktiv ins Kampfgeschehen. Es gibt Einheiten, die schießen zuerst. Also Han Solo schießt zuerst und wenn die andere Einheit kann dann nicht mehr zurückschießen, wenn sie schon vorher tot ist und solche Sachen. Ich fand das cool. Ich fand das richtig cool. Der Deckbau, den gibt's ja auch denn irgendwann. Also wenn man sich halt Booster kauft, darf man auch Deck bauen. Ein Deck muss aus mindestens 50 Karten bestehen, sonst gibt es da keine Beschränkung an der Größe. Und jede Karte darf 3-mal drin sein. So, wie funktioniert der Deckbau? Jeder Anführer und jede Basis hat eine Farbe. Also du kannst 3 verschiedene Farben haben. Und die Karten, die du spielst, wenn sie die Farbe haben, ist alles easy. Dann bezahlst du halt nur die normalen Kosten. Du kannst aber auch in dein Luke Skywalker Deck einfach den, weiß ich nicht, einen AT-AT reinpacken vom Imperium. Du musst nur für jede fehlende Farbe 2 Ressourcen extra bezahlen. Das heißt, du kannst die theoretisch reinnehmen, es ist nicht verboten. Es ist nur sehr teuer und wahrscheinlich nicht sehr effektiv, die mit reinzunehmen in dein Deck. Beim Deckbau. Muss man mal gucken, wie das Meta da ist, keine Ahnung, wahrscheinlich gibt es da schon große Diskussionen und so. Das ist mir dann schon wieder zu viel, aber ich hatte...
Aber wie ist es denn, glaubst du, dass die Starter-Decks ausreichen, um damit langfristig Spaß zu haben? Oder sagst du vom Gefühl her eher, dass du glaubst, Deckbau ist wichtig?
Ich hatte ja auch ein paar Booster dabei. ich habe mich da mit den Boostern jetzt noch nicht so groß beschäftigt, aber langfristig Spaß haben wahrscheinlich nicht. Also zum Einstieg wird es gut sein, wird es okay sein. Aber dann hast du dann wahrscheinlich auch sehr viel gesehen und dann fängst du halt irgendwann an, deine Decks zu bauen.
Naja, das hast du ja immer bei den Trading Card Games. Weil du möchtest ja, wenn du, weil es ja kompetitiv ist, möchtest du ja deinen Gegner in irgendeiner Art und Weise überraschen. Na?
Ja.
Ne? Und du möchtest, weil wenn dein Gegner irgendwann dein Deck kennt, dann weiß er, aha, irgendwann hier ist irgendwo dieser AT-AT drin, der ist ganz schwer platt zu machen und so weiter und so weiter, dann kennst du das irgendwann. Aber mit durch den Deckbau kannst du sagen, okay, ich mache mir tatsächlich jetzt nur so ein Luftangriffsdeck. Ne? Ich mache mir eine Einheit, Bodeneinheit und den Rest alles nur für die Luft. Das soll, ich möchte die Luft dominieren. Und wenn der andere Gegner genau die gegenteilige Strategie fährt, dann wird es halt erst spannend. Ne? Mhm. Und wie gut funktioniert dein gebautes Deck gegen irgendein anderes Deck? Das ist halt bei den grundsätzlich bei den ganzen Trading Card Games so. Ja, weil du ja schon versuchst, ein Deck zu machen. Entweder baust ein Deck, was gegen alles wirkt. Ne? Oder ja, ne, diese ganzen Strategien, ne? So ein Deck, wo du schnell an Karten rankommst mit kleinen, billigen Einheiten oder.
Oder ein Heilungsdeck oder irgendwie sowas.
Das ist ja, ja da gibt es ja richtige Abhandlungen zu.
Ja, ja.
Ne? Und auch, wenn du gibt ja die meisten Online-Tools, die haben auch so eine Verlaufsgrafik, wie das mit den Kosten ist. Ne? Da musst du mit den teuren Karten darfst du nicht so viel drin haben, sonst ist die Wahrscheinlichkeit schlecht, dass du am Anfang eine gute Karten auf der Hand und so weiter. Also da gibt es ja ohne Ende Zeug, was man damit reinbringen kann an Informationen. Deshalb reichen die Starter-Decks, glaube ich, zum Anfixen. Mhm. Aber wenn du dann sagst, ich möchte das öfter spielen, dann musst du schon irgendeine Art von Kartenvorrat haben.
Ja.
Was ich aber wiederum ganz schön finde, ist, dass du halt diese thematischen Decks bauen kannst. Ne? Du hast halt, und wir haben es ja klug gemacht, du hast schon Luke Skywalker und Darth Vader am Anfang drin. Das sind also keine Karten, die du jetzt irgendwie ganz, ganz selten irgendwo schwindest. Ich glaube, sogar der Imperator ist da. Ich habe
ja ein paar Booster aufgemacht. Also erstmal ist in jedem Booster
Nee, aber schon im Starter-Set alleine war auch,
glaube ich, der Imperator.
R2-D2, da ist ein Stern. Also so ganz viele bekannte Elemente aus dem Film, wo du sagen kannst, oh ja, die kenne ich. Und nicht irgendwelche Nullig Typen aus dem Star-Wars-Universum, die in irgendeinem Film in der Cantina saßen und sagen, oh, das ist jetzt hier unsere stärkste Karte im Starter-Set, die keiner kennt. So hast du einfach thematisch die Leute schon direkt an der Angel. Ja? Das war ja auch, was du sagtest, Sonja, bei Lorcana. Ja, die Bratpfanne von Rapunzel kannst du nicht mit ihr zusammen im Deck haben. Oder gehört zu einer anderen Farbe. Ja, das ist halt dann thematisch schwierig. Das kannst du halt da direkt machen. Es ist sofort da. Und das finde ich halt auch schön, ne, dass du so thematisch dein Deck aufbauen kannst. Und wenn du sagst, du machst den Deckbau tatsächlich nicht so auf, ich optimiere, sondern ich mache mir ein thematisches Deck. Das kannst du ja dabei super machen. Du kannst sagen, du möchtest jetzt hier tatsächlich alles aus dem ersten Film nur drin haben. Ne? Oder wahrscheinlich wird ja auch dann die anderen Episoden, anderen Filme und Serien werden ja wahrscheinlich alle noch wahrscheinlich als Erweiterung dazukommen und sagen so, ich habe jetzt hier ein Deck, das hat nur Karten aus dem ersten Film und nach Erweiterung kommen, das sind nur Decks, Karten aus dem zweiten Film drin. Solche Decks kannst du ja auch bauen. Ob die dann immer die Gewinner-Decks sind, sei mal dahingestellt. Aber das ist halt auch Deckbau, zu sagen, ich mache ein thematisches Deck.
Also, dieses, ich habe hier gerade nochmal die Bilder von der Präsentation irgendwie aus Essen. Dieses Set gibt es Charaktere aus dem Galactic Civil War Era with a focus on content from original trilogy, The Rebels, Animated Series and Rogue One. Also das ist halt alles so. Wie gesagt, in den Boostern ist es halt so, du hast in jedem Booster hast du auch einen neuen Anführer oder einen Anführer, ob es der neue ist, das steht auf einem anderen Blatt, eine Basis und halt irgendwie so eine Glitzerkarte. Das ist mir relativ egal im Moment. Zu den Basen ist halt auch so, im Moment sind die halt, die meisten haben halt 30 Punkte. Es gibt auch welche, die haben jetzt 25 Punkte, die haben dann aber auch noch wieder einen Effekt, den du aktivieren kannst. Also da wird halt schon mit gespielt und ich denke mal, das wird halt auch noch mehr werden. Und man sieht da schon noch genug Sachen, wo sie halt mitarbeiten können auf jeden Fall. Bin mal gespannt, wie sich das. Also ich habe jetzt gesehen, in Göttingen hier im Spieleburg gibt es jetzt auch irgendwie Dienstagabends immer
Star Wars. Und was du nicht vergessen darfst, ist, es gibt eine sehr, sehr gute Website dazu, ne? Zu einer Kartendatenbank, wo du alles eintragen kannst.
Jetzt soll ich da mal hingehen?
Ach, die kennst du gar nicht.
Nee, habe ich noch gar nicht jetzt so aktiv geguckt.
Na, also, da kannst du auch alle Karten ja einsehen und kannst ja quasi da auch dann schon Decks zusammenbauen.
Das war übrigens sehr lustig, als ich das mit Kerstin gespielt habe. Wir hatten ja mal das Star Wars Deckbuilding-Spiel gespielt. Also das wurde halt dein Deck im Spiel baust. Also das war es letztes Jahr irgendwie, letztes oder vorletztes Jahr rausgekommen ist, wo du ja auch gegeneinander kämpfst. Da gibt es schon so ein paar Parallelen natürlich. Und da konnte ich Kerstin halt so ein bisschen so, ey, der macht dies und das und das ist so eine Wächter, die musst du halt erst wegmachen und ja, auf jeden Fall. Ist schon mal für mich irgendwie jetzt ein netter Einstieg gewesen. Ich habe jetzt zu Kerstin gesagt, so, ich muss den Kleinen hier mal so ein bisschen auf Star Wars anfixen, dann könnte das hier gut was werden. Ich werde das auf jeden Fall erstmal hier behalten.
Ja, ich habe ja auch noch ein Starter-Set hier liegen. Ich muss jetzt auch einmal, ich habe es nur mal durchgeguckt. Ich mag ja tatsächlich, am Anfang war ich etwas irritiert, aber mittlerweile mag ich die Grafik tatsächlich sehr gerne.
Mhm, ich finde ja auch jetzt, ja, die wurde ja auch schon so ein bisschen kritisiert, dass sie jetzt so ein bisschen anders irgendwie aussieht, aber ist stellenweise vielleicht ein bisschen inkonsistent bei manchen Sachen, aber.
Na gut, das hast du halt, weil du halt verschiedene Künstler wieder
hast. Ja, deswegen, ne? Also ich finde die jetzt auch nicht. Das ist mal was, ein bisschen was anderes wie dieses ewige, was war Fantasy Flight irgendwie Jahrzehnt oder 10 Jahre lang durchgezogen hat, ne?
Bei Imperial Assault. Ja, gut, ist ja Fantasy Flight. Ist ja Fantasy Flight.
Ja, aber da hatten, also alles, was so Imperial Assault, das war ja immer so alles irgendwie, ne, das hat man halt alles so gesehen, das hätten sie hier wahrscheinlich auch drauf klatschen können, so, ne?
Ja, es ist halt keine simplifizierte Filmgrafik, es ist ja mehr so eine Comic-Grafik, die aber sehr stark an die Filmgrafik angelehnt, ne? Also du erkennst sofort, wer gemeint ist.
Ja, also Groß Moff Tarkin erkennt man schon.
Genau, aber es ist halt eine Comic-Grafik und das finde ich halt ganz cool, weil, wenn die ja sagen, es gibt ja nicht auch die ganzen animierten Serien und sowas, die haben ja grundsätzlich auch einen anderen Grafikstil und wenn sie den Grafikstil dann so konsistent durchhalten, passt das halt auch alles zusammen. Mhm. Na, dann kannst du sagen, hier, The Clone Wars passt gut mit den Kartensets auch zusammen. Auch dann, wenn das Fotos aus den Filmen gewesen wären, hätte es halt nicht mehr zusammengepasst.
Ja. Gut, das war's da. Sonja, du hast da wahrscheinlich keine Aktien im. Du bist.
Nee, also ich höre zwar einiges Gutes drüber, aber ich baue da wirklich so eine Mauer um mich herum auf. Ich bin jetzt bei Locana eingestiegen und ich möchte da eigentlich nicht auch noch einsteigen. Zumal es da ja noch viel. Also ich bin ja nicht nur Spieler, sondern auch Sammler, dann würde ich da auch anfangen zu sammeln. Da gibt es ja noch seltenere Karten und. Nee, also da versuche ich so lange wie möglich die Finger von zu lassen.
Habe ich das jetzt richtig?
Möchtest du Locana-Karten kaufen?
Sonja, brauchst du Locana-Karten? Ich habe hier noch welche.
Ich brauche nur noch wenige ausgewählte, wobei sich das darauf bezieht, dass ich jede Karte einmal besitzen möchte und auch egal, also lieber noch als voll, aber ich brauche nicht jede Karte als voll. Auch die Enchanted lasse ich außen vor, weil es ist ja auch schwierig daran zu kommen. Und ich will da halt auch nicht massig Geld für ausgaben, für einzelne Karten vor allem. Und hatte ich auch schon mal berichtet, ich wollte, und ich habe mal angefangen, mir in der App Decks zusammenzustellen, wo ich dachte, die wären cool. Habe dann schnell festgestellt, nee, da müsste ich mich entweder auf Kartenmarkt wirklich mal beschäftigen und einzelne Karten zusammenkaufen. Da habe ich aber gar keine Lust zu.
Ja, das ist
deswegen halt fragte ich auch nach den Starterdecks, weil ich will einfach losspielen. Ich habe keine Lust, Deck zu bauen, beziehungsweise ich will das Geld nicht investieren oder die Recherche, die ich tun müsste, um an die Karten zu gelangen, zu einem halbwegs guten Preis, mit denen ich gerne spielen wollen würde.
Wahrscheinlich hätte man da mit Star Wars, dem Deckbauspiel, kriegst du ein ähnliches Gefühl vielleicht auch sogar. Wenn du jetzt sagst, du möchtest da.
Und bei Locana bin ich jetzt selbst auch noch unsicher. Also ich denke mir eigentlich bei jedem Set, okay,
jetzt ist gut.
Ist das vielleicht das Letzte? Jetzt haben sie ja gerade gestern, gab es eine Vorstellung des vierten Sets, Ursulas Rückkehr, wo dann auch angeteasert wird, ja, es wird ein bisschen mehr über die Geschichte erzählt werden und da soll es ja jetzt neben dem, was es sonst schon gibt, also es gibt wieder 2 Starterdecks, es gibt auch eine neue Schatzkiste, das war ja auch so, dass die ersten 2 Sets hatten die Illuminous Trove, die es nur auf Englisch gab, da habe ich erst hin und her überlegt, aber habe ich gesagt, na komm, ich will jetzt keine Booster mit englischen Karten, also lasse ich die außen vor. Zum dritten Set ist ihnen aufgefallen, auf dem deutschen Markt funktioniert es doch, machen wir jetzt auch eine deutsche Schatztruhe, die wird es jetzt auch wieder geben. Aber was halt auch ganz neu dazukommt, ist ein Koop-Spiel, wo man eben gegen die böse Ursula spielt. Und das ist wieder so, wo ich dann gestern dachte, oh nein, also sie schaffen es immer wieder, Anreize zu schaffen, dass ich dranbleibe.
Ja, quasi Marvel Champions nur im Disney-Lokana-Universum.
Und auch diese ganzen Zubehörsachen habe ich bisher auch kalt gelassen, also sowohl irgendwelche speziellen Kartenhüllen als auch die Spielmatten. Ja, aber jetzt bringen sie eine Spielmatte mit Rapunzel raus und ich bin hart am Kämpfen mit mir, aber die wird wahrscheinlich dann auch.
Kämpf nicht, kauf sie einfach. Es ist halt doch kein Zweck.
Zögere das Leid nicht unnötig hinaus.
Ja, das ist halt, ne, weil du gerade so gesagt hast, man muss sich halt auch viel damit beschäftigen. Das ist halt auch nochmal ein anderes Hobby, ne? So.
Ja.
Ist halt die Frage, wie man sich darauf einlässt. Ich weiß es auch nicht, keine Ahnung, wie das hier. Ob ich da nochmal booster irgendwie, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber wie gesagt, mir hat das erstmal ganz gut gefallen, halt in seiner, das mit den Ressourcen, das finde ich halt schon richtig cool. Vielleicht gibt es das auch in anderen Sammelkartenspielen, keine Ahnung, aber das fand ich halt
sehr. Aber ich könnte mir halt vorstellen, auch für das Star Wars Unlimited, dass es ähnlich wird. Also bei Lokana hat man ja im ersten Set auch gedacht, so, oh ja, das kann ja jetzt wirklich ganz wenig. Mhm. Aber da kommen ja bislang auch mit jedem Set irgendwie noch coole neue Sachen hinzu. Jetzt zuletzt waren es die Orte, wobei ich da noch nicht ganz weiß, ob man die wirklich braucht. Da habe ich noch nicht ausreichend gespielt. Aber von den Karten, die sie gestern vorgestellt haben, es kommen viele Encanto-Karten dazu. Einer der wenigen Disney-Filme, die ich noch nicht gesehen habe, wo ich mir jetzt denke, okay, jetzt sollte ich vielleicht auch mal diesen Film gucken.
Der wird hier geliebt in dem Haushalt hier.
Okay. Mhm. Aber das waren schon coole Effekte, die sie gestern vorgestellt haben, wo ich dachte, ja, das klingt danach, dass das ganze Spielerlebnis damit besser wird. Ja, wie gesagt, also da hat Ravensburger mich momentan echt noch am Haken und deswegen versuche ich eben von Star Wars Unlimited auch so lange wie möglich die Finger zu lassen.
Ja. Gut, René wird es nochmal antesten.
Genau.
Guti. So, Sonja, dann kannst du jetzt die Klammer jetzt schließen.
Genau, ich möchte noch über ein Kartenspiel sprechen, und zwar über ein Stichspiel, was schon zu Essen erschienen ist, schon letztes Jahr dann auf Deutsch bei Pegasus, und zwar Cat in the Box. Das ist ja das Stichspiel ohne Farben, was da der neue Clou ist. Und es ist halt, Schrödingers Katze ist quasi die Thematik. Genauso wie man nicht weiß, ist die Katze jetzt tot oder lebendig, ist es eben so, dass man bei diesem Stichspiel, man hat einfach schwarze Karten auf der Hand mit Zahlen von zu 5, 1 bis 9. Wenn man weniger spielt, ist die höchste Zahl kleiner. Karten werden alle verteilt. Da muss man erstmal, legt jeder eine weg, sodass man nicht hundertprozentig weiß, welche Karten alle dabei sind. Und dann spielt man eine Farbe aus und in dem Moment entscheidet man sich, welche Farbe sie hat. Und da es natürlich trotzdem jede Zahl nur in jeder Farbe nur einmal geben kann, gibt es ein Tableau in der Mitte, wo man dann, wenn ich jetzt zum Beispiel eine 5 ausspiele und sage, das ist eine gelbe 5, dann muss ich meinen Marker in der gelben Zeile auf die 5 legen und die ist damit für diese Runde raus. Ich kann kein anderer mehr spielen. Und dann spielen wir halt einfach unsere Stichrunden. Wenn ich rot ausspiele, rot ist Trumpf. Rot gewinnt, also die höchste rote Zahl gewinnt immer. Und ich habe aber einen zusätzlichen Anreiz, wie ich meine, also welche Zahlen ich ausspielen möchte in den Farben, wie die am Ende da platziert sind. Denn ich habe zum einen das Stichansageteil, also ich musste mich vorher entscheiden. Bei 5 Spielern sind es, glaube ich, 1, 2, 3 Stiche oder bei weniger Spielern sind es andere Zahlen. Aber ich musste mich entscheiden von diesen Werten, wie viele Stiche möchte ich machen. Und sollte ich es schaffen, dass ich im Spiel bleibe und meine Ansage getroffen habe, dass ich genauso viele Stiche gesammelt habe, wie ich sammeln wollte, bekomme ich erstmal einen Punkt für jeden Stich. Den gibt es sowieso. Und wenn ich meine Ansage getroffen habe, gibt es dann noch Punkte für zusammenhängende Marker der eigenen Farbe. Also wenn ich eine gelbe 4 gespielt habe und dann, ich weiß nicht, was drunter ist, aber zum Beispiel eine gelbe 5, eine gelbe 6, sind das schon mal 3 Punkte, die ich dann zusätzlich bekomme. Jetzt kann es aber so sein, dass wir spielen unsere Karten und irgendwann kann ich die Farbe, die jetzt angespielt ist, nicht mehr spielen. Dann habe ich die Möglichkeit, quasi jede Farbe einmal zu tauschen. Also ich kann jetzt einfach sagen, ich habe diesen Tableau, wo ich auch mal eine Stichansage mache. Da habe ich einmal die 4 Farben. Dann kann ich sagen, okay, ich spiele jetzt diese Farbe, schmeiße jetzt in den Stich. Wenn es nicht rot ist, kann die zwar nicht gewinnen, aber ich kann dann auch später im Spiel diese Farbe nicht mehr wählen. Und wenn ich einfach eine Karte spielen muss und ich habe keine Möglichkeit mehr, weil ich kann die Farbe nicht tauschen. Es ist kein Platz mehr auf dem Spielplan, dass ich spielen kann. Dann kommt es zu einem sogenannten Paradoxon. Dann ist sofort vorbei, der Stich wird nicht vergeben. Und die Person, die das Paradoxon ausgelöst hat, verliert Punkte für jeden Stich, den sie schon gesammelt hat. Und die anderen machen dann die Wertung ganz normal. Ja, da spielen wir so viele Runden, wie Spieler dabei sind. Und ich bin jetzt ja nicht so der größte Freund von Stichspielen, finde das ja aber ziemlich cool. Und ich glaube, es liegt wirklich an diesem quasi Puzzle-Anteil, wo ich mir überlegen muss, wie versuche ich meine Karten zu spielen, mit welchen Farben, dass ich eben, wenn ich meine Ansage schaffe, möglichst viele Punkte raushole über die zusammenhängenden Marker.
Wenn man es überlebt, ja, das ist.
Wenn man es überlebt.
Das ist ein Knackpunkt. ja. Ich habe das auch schon gespielt. Ich finde es halt ein bisschen sperrig zu erklären, ne? Das ist so.
Ja, ich finde den Einstieg auch super schwierig. Ah. Jedes Mal aufs Neue.
Okay.
Auch ich selber. Also, ich muss mich auch immer erst wieder reindenken, wie war das denn jetzt und wie mache ich das denn jetzt am schlauesten?
Wieso soll ich jetzt diese Farbe da und. So, ne, das ist, man muss da echt so ein, zwei Runden erstmal gespielt haben, bis es dann bei den meisten Klick macht, ne? Also, das ist so meine Erfahrung. Das ist,
ja,
das,
die teile ich komplett.
Und dann ist es halt, finde ich, auch wirklich schwer, Punkte zu bekommen, weil habe ich das Gefühl, so meist endet es doch eher im Paradoxon und dann explodiert da irgendwie alles und ja, kriegst halt keine Punkte.
Ja, aber du spielst ja auch mehrere Runden, also ein bisschen fehlt. Also ich finde es insgesamt auf jeden Fall eine spannende Sache. Und wie gesagt, gerade so dieses Puzzle, es hängt natürlich auch von den Karten ab. Wenn ich also wirklich nur Mist ziehe, die Kartenwerte irgendwie ganz verteilt, dann habe ich vielleicht auch gar nicht die Möglichkeiten, die so aneinander angrenzen zu platzieren. Mhm. Ja, aber ich hatte es doch häufiger, dass es funktionierte und dann fand ich es auch ziemlich cool. Und dann hast du halt auch so dieses spannende Element zum Ende eines Stichdurchgangs. Wenn die Karten immer weniger werden, so komme ich damit noch durch? Geht das noch auf?
Und du siehst schon Scheiße, das wird nichts hier. Oh, nee.
Ja, aber oder du hast das Glück, dass du gerade später im Stich dran bist und das bei einem vorher schon passiert. Also ich finde, es hat schon coole Elemente.
Aber halt auch ein bisschen frustige Elemente, ne? So dieses, fand ich.
Ja, ich finde, also da, man spielt halt so viele Runden wie Spieler, das finde ich manchmal dann vielleicht doch ein bisschen lang. Einerseits ist es natürlich gut, wie gesagt, du kannst halt wirklich eine schlechte Runde haben. Es ist gut, dass du halt wirklich mehrere spielst. Ja, aber ich finde es eine schöne Sache. Es hat auch cooles Material, also so Acrylsteine, die man dann auf diesen Spielplan platziert. Schwarze Katzenköpfe als Abdecksteine, weil es gibt zwei verschiedene Varianten. Einmal, wo die Zahlen alle in einer Zeile sind, immer direkt untereinander, dass die 1 unter der 1 steht. Oder dass es so ein bisschen versetzt ist.
Hast du das mal versetzt gespielt?
Ja.
Platzt da einem nicht der Kopf denn noch ein bisschen mehr?
Ich finde gar nicht. Also ich finde das wirklich, dass das Coole eigentlich an diesem Spiel, da die Karten möglichst so auszuspielen, dass ich mich da gut aufstelle.
Ja, also normalerweise ist das Raster, sind die Zahlen immer alle untereinander. Das heißt, ich eine 1, ne? Aber ansonsten, bei dem anderen wird das so ein bisschen verschoben und das jede Zeile. Und boah, ich fand das, ja.
Aber ich finde es eigentlich das Reizvollere, weil es ist ja unwahrscheinlicher, dass du mehrfach die gleiche Zahl auf der Hand hast. Aber gerade durch dieses Versetzte, finde ich, hat man gefühlt ein bisschen mehr Optionen.
Aber da muss man ja nochmal wieder mehr gucken. Ich bin schon so beschäftigt genug mit den anderen ganzen anderen Karten und den Farben und so. Es ist, ja. Aber dieses Inlay oder Insert ist unpraktisch, oder? Diese ganzen Steine bleiben alle nicht da, wo sie sind. Muss ich nochmal wieder über Material meckern?
Nein, das ist wirklich so, die haben jeweils so eine quasi eigene Spur, in diese gestellt werden können. Aber es ist erstmal sehr fummelig, die da reinzubekommen, genauso wie sie rauszubekommen, unfallfrei. Also an sich ist es gut gedacht, aber schlecht gemacht, würde ich fast sagen. Also es ist halt wirklich. Ja,
wenn man es rausnehmen würde und die Steine in die Tüte packen würde, wäre man wahrscheinlich besser bedient.
Wahrscheinlich,
Krefel.
Ja.
Aber es ist so. Sagt der das Heat-Insert diese Woche weggeschmissen hat. Später mehr.
Ja, René, Cat in the Box. Was sagst du dazu?
Ja, schon eingeschlafen. Ein schönes Stichspiel, René.
Stichspiele halt, ne? Was mich reizt, ist, dass keine Farben dabei sind. Das kommt mir sehr entgegen. Nein, nee, nicht zwingend.
Ich gesagt habe, wenn wir jetzt zusammen in Urlaub gefahren wären, hätte ich das mal mitgenommen.
Ja.
Hast du Glück gehabt, wir sind drumherum gekommen.
Ja, wuh.
Guti.
Ja, was ich sagen will, also es gibt irgendwie eine Zweispieler-Variante, die habe ich aber nicht ausprobiert, weil da reizt es mich überhaupt nicht. Da ist irgendwie so ein bisschen quasi mit dem Auto mal, wo man dann irgendwie vielleicht Sachen legen muss, aber
nein.
Nee, das würde ich nicht ausprobieren.
Lass es.
In größeren Runden finde ich es aber echt cool, aber es sollten schon erfahrene Stichspieler sein, weil ich glaube, so in Familienspielrunden, da hätte man wirklich große Probleme, das erklärt zu bekommen. Mhm. Ist so schon nicht einfach.
Mhm. Steht denn da drauf? Steht der Kenner drauf?
Ja.
Oder gar nichts.
Kenner steht drauf.
Okay, dann ist dann glaube ich auch richtig aufgehoben.
Das passt auf jeden Fall, ja. Ja, ich finde es eine coole Stichspielvariante. Wie gesagt, das Stichspiel ohne Farben ist natürlich immer so ein Trugschluss. Aber ich finde es halt auch, ja, es fühlt sich gut an, dass ich selber in gewissem Rahmen selber bestimmen kann, welche Farbe meine Karte hat. Ja, Cat in the Box von Muneyuki Yokuchi. Im Original ist es erschienen bei Hobby Japan und jetzt bei Pegasus rausgekommen als Kennerspiel.
Guti. Haben wir es mal flott runtergespielt, ne?
Wow, flott.
Ja. so eine Sache. Ist wieder eine Brettspielfloskel, die mich im Moment sehr aufregt. Man hat das Spiel flott runtergespielt. Ich habe mich am Dienstag schon drüber aufgeregt, über diese Floskel. Ey Leute, wenn ihr keine Spiele spielen wollt, dann lasst es einfach. So, man muss es flott runterspielen. Es ist ein positiver Punkt, dass man ein Spiel flott runter, desto eher ist es vorbei. Dann habt ihr das hinter euch. Glück gehabt. So, hör mal. Einen rauslassen hier.
Leiden verkürzt, ne?
Das Leiden verkürzt. Es ist flott runtergespielt. Gut.
Ja, aber wir können ja nochmal aufrufen.
Ja,
zu genau. Unserer Fragesendung, die wir nach Ostern machen wollen.
Genau. Weiß die Nummer?
0170544843.
Ich muss mal auf meinen Zettel gucken. Was heißt das? 0170544843. Ja, stimmt sogar.
Ja.
0170544843. Mein Gehirn funktioniert irgendwie anders. Genau. Nächste Woche mal ein bisschen Daumen drücken. Dann bringt Sonja und euch vielleicht noch ein kleines Osterei mit.
Ja, ich schaue mal, was am Wochenende so machbar ist.
Deswegen versprechen wir noch nichts. Ansonsten, genau. Also entweder bringt Sonja was mit oder die Sendung fällt aus.
Das liegt alles an mir.
Bau mal keinen Druck auf.
Weil der feine Herr Ilga ist ja schon wieder im Urlaub.
Ja, schon wieder.
Ja.
Seit einem Dreivierteljahr.
Ja, also René ist nicht da und gucken wir mal, ob wir nächste Woche eine Sendung haben. Ansonsten.
Genau. Ansonsten melden wir uns zurück zu dritt mit der Fragenfolge, zu der hoffentlich noch viele coole Fragen kommen.
Genau. Alles klar. Dann mach's gut und bis die Tage.
Tschüss.
Schätzelein.
Tschüss.